Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk, Ausgabe 242. Heute mit Felix.
Hallihallo.
Und mit Markus.
Winterzeit.
Und weil wir ja weil wir den anderen Felix nicht dabei haben, machst du einen heute auf Schweizer, ne?
Ja, ja, genau. Das ist, ich bin extra ins Büro gefahren, um die Schweizer Fraktion zu vertreten, wenn der Felix nicht kann.
Ja. Das, kannst du jetzt auch so Schweizern, so Schweizerdeutsch sprechen?
Habt ihr eigentlich Winterzeit in der Schweiz? Wie sieht denn das aus?
Ja, die machen den Teil machen sie mit.
Ah, nur die machen nur den Müll mit.
Ich verstehe den Slang, aber ich spreche ihn lieber nicht. Das will ich niemandem antun.
Ach, see. Ja, ja. Wir kriegen da wahrscheinlich ganz viel Hate ab, wenn wir das
Sehr viel, sehr viel.
Im Gegensatz zu dem ganzen anderen Hate, den wir sonst auch bekommen. Also.
Ja. Die drei Hörerinnen, die wir aus der Schweiz haben, wollen wir damit nicht verschrecken.
Ja, nicht die Hörer in Ostbelgien, Südtirol und wo ihr uns auch sonst immer noch hört.
Ja. Beste Sache.
Also, gibt ja. Oder, ja, weiß ich nicht, seit Auslandssemester irgendwo könnt ihr uns ja auch hören. Soll vorkommen. Dann kommen wir kurz vom Blast from the Past, weil, naja, oder so, nicht so richtig, aber uns hat jemand einen ganz großen Commit gemacht. Ich glaube, der will neue Sticker haben.
Das war vom Hacktoberfest bestimmt.
Ah.
Da hat sich einer viel, viel Mühe gegeben und alle unsere Markdown-Links, die Leerzeichen beinhalten, gefixt.
Ja. Früher haben wir das irgendwie gemacht, weil sonst konnte man die Links irgendwie nicht anklicken.
Ja, genau. Dann war quasi, du hattest immer die Klammer am Ende und dann wurde der Link halt zu diesem Link plus die Klammer. Und wenn du draufklickst, kam es halt immer nur zu einer 404 Seite.
Ja, und deswegen sind wir da ganz oft noch drin. Vielleicht kann man das ja mal als was Commit-Hook oder sowas mal so mit einbauen.
Genau, als Post-Commit-Hook hätte ich das gerne, dass er direkt die ganzen Links fixt, weil solche Sachen gehen halt schwer weg. Ich sehe hier auch schon wieder überall Leerzeichen, die ich bestimmt alle gemacht habe.
Ja, weil man hat sich das irgendwie angewöhnt.
Ja, ich finde, das sieht ja auch schick aus irgendwie.
Ja, Hauptsache einheitlich.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall einheitlich und einheitlich. Ich habe auch gesehen, wir haben es dann in verschiedenen Richtungen, vorne, hinten mal Leerzeichen und ganz am Ende auch und so. Ja. Und ist jetzt alles weg, ist total sauber.
Sehr schön. Also vielen, vielen Dank, Danny, dafür. Das war toll. Jetzt sieht's schön sauber aus.
Genau, vielleicht kannst du ja den Code uns als Post-Commit-Hook geben. Ich weiß gar nicht, wer pusht denn das immer rein?
Ich push das nach Git und Git macht das nach Heroku. Also nee, er macht erst nach Travis und Travis macht hier nach Heroku.
Ja, dann brauchen wir den Post-Commit-Hook auf deiner Seite. Dann, also auf dem Server. Oder bei dir. Oder Pre-Commit-Hook bei dir.
Man könnte da auch einen Build-Step in Travis draus machen.
Ja, genau.
Ja, klar, aber der macht dann neuen Commit, der nur deine scheiß Leerzeichen wegfixt.
Der macht ganz viele Tests. Also da kann er das auch noch.
Nee, das geht ja darum, dass es ein neuer Commit wird, dann bloß wo Leerzeichen gefixt werden. Das finde ich ja blöd. Ich finde ja das besser, wenn das so aussehen würde, als hätte man keine Fehler gemacht.
Ja, dann lassen wir das amenden und push-forcen.
Ja.
Direkt von Heroku-Bot oder von dem Travis-Bot oder was? Beste Sache. Nicht beste Sache.
Ach komm, in der Freizeit darf man doch mal.
Aber wir haben ja den Link bestimmt irgendwo hin zu dem Pull-Request.
Haben wir noch nicht, aber können wir damit rein.
Na, wunderbar.
Kommen wir zum Untoten der Woche.
Wir haben einen Untoten.
Ich hab keine Ahnung, was das ist.
Also, es gab damals eine Version, die nennt sich Hirons Boot CD und das war quasi ein Windows Portable Executable Windows, was du booten konntest, wenn du dann unbedingt mal ein Windows Live brauchtest.
Noch nie.
Ja, noch nie? Nee. Kein Problem, ist wieder da. Du kannst dieses Wissen, was du nie hattest, nachholen. Und jetzt gibt es quasi Hirons Boot CD PE und damit kannst du ein Windows 10 live booten. Und er hat gemeint, alles total egal, weil...
genau, es ist alles total egal.
Nee, legal war so. Ich weiß nicht.
Alles total egal.
Jedenfalls in seinem FAQ steht drin, ist Windows PE legal to use? Und er sagt hier, Windows PE is not a general purpose operating system, bla 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 bla. To prevent this... use of production operating system Windows PE automatically stops running the shell and restarts after 72 hours of continuous use. Das heißt, wenn du es 72 Stunden continuous benutzt, dann fährt es automatisch runter.
Aha.
Und das macht es und deswegen ist okay.
Wunderbar. Sehr schön. Also auch die Probleme haben wir gelöst. Ja, Probleme, die wir nie hatten, haben wir jetzt.
Du hast nicht gewusst, dass du diese Probleme hast, ja?
Nee.
Aber jetzt kannst du sie lösen.
Super. Okay.
Wunderbar. Oh, du bist nicht überzeugt, oder?
Ich bin doch total überzeugt.
Ey, Ingo.
Ja.
Manchmal braucht man Windows.
Hä? Nee.
Doch?
Nee.
Du willst 72 Stunden auf einer LAN-Party durchzocken und alle Leute haben Windows.
Dann mache ich es trotzdem
dann,
mit meinem...
Dann bootest du dein Live-CD in Windows.pe oder spielst Tux Racer einfach alleine.
Es gibt viele Spiele mittlerweile auf Linux und die es nicht gibt, die kannst halt nicht spielen. Das ist ganz einfach.
Okay, fair. Nehmen wir mal weiter.
Problem solved.
Jedenfalls Windows.pe, Live-CD, Windows, falls ihr dann immer noch doch mal ins Bedrängnis kommen sollte, das mal zu machen.
Ich wüsste auch gar nicht, wo ich die CD reintue. Ich verstehe das Konzept nicht.
Es ist ein ISO.
Aber CD... Kann man es dann nicht USB-Stick nennen?
Nee, es passt auf eine CD.
Aber auch auf einen USB-Stick.
Passt auch auf einen USB-Stick, außer du hast einen sehr, sehr kleinen USB-Stick mit 512 MB noch in deinem Schrank
gefunden. Ich habe noch einen mit 128.
Ja, der passt nicht drauf. Das heißt, die kann man nicht USB-Stick nennen, weil passt ja nicht mal auf deinen einen USB-Stick mit 120 MB drauf.
Doch, irgendwo, aber ob der noch geht? Ich bezweifle, dass der noch geht.
Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Genau, ich wollte es nur sagen, es ist unter der Woche für mich, weil diese Windows PE-Version war, das letzte offizielle Update gab es November 2012. Und jetzt,
ist
nur
es wieder
sieben
da.
Jahre später, wieder da.
Wup, wup.
Ich find's nice.
Also Leute, die nicht mit Knoppix und Co. Sachen fixen können, die können jetzt auch wieder Windows.
Ich glaube, mit Windows kannst du nur Windows fixen. Du kannst nicht andere Sachen fixen.
Ja, aber es gibt ja Leute, die machen ihr Windows kaputt und nehmen dann Linux, um das zu fixen. Und die können jetzt auch sagen, sie brauchen kein Linux, sie können das auch mit Windows fixen.
Ja, das stimmt natürlich. Ist total geil. Die können auch einfach für immer dieses Windows PE dann benutzen, weil sie merken,
das ist viel besser, das auf einem USB-Stick zu haben.
Geil. Du hast sogar einen Firefox vorinstalliert, einen Chrome.
Wunderbar. All the best.
Kannst du hier eine Beschreibung, wie das auf eine ISO brennst und so, es läuft.
Schön.
Weiß gar nicht, Leute haben noch DVD-Brenner? Ich glaube nicht, oder?
Doch, es gibt Leute, die fliegen extra externe Laufwerke dafür, damit sie zwischendurch noch DVDs oder Blu-Rays brennen können.
Blu-Rays kann man brennen? Die kriegt man nur so gekauft?
Blu-Ray-Brenner. Nee, das ist total gut, weil auf so eine blöde DVD gehen ja nur 5 GB nicht mal drauf. Und auch so Blu-Ray geht im Single-Layer 25 GB und im Double-Layer sogar 50. Das ist zum Fotos-Backupen ganz gut.
Ich habe einen Blu-Ray-Laufwerk, aber ich weiß nicht, ob der brennen kann. Also erstens habe ich es seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr verwendet. Ist auch in diesem großen ich habe mal halt mal so einen Desktop-PC zusammengebaut. Der halt mein NAS ist. Und damals fand ich es irgendwie geil und hab gedacht, ja, so ein Blu-Ray, weiß ich nicht, ob es ein Brenner ist oder nur ein Blu-Ray-Laufwerk. Braucht man unbedingt. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich benebelt, bekokst, keine Ahnung.
Jedenfalls betrunken.
Habe ich so ein Ding da drin, aber ich hab's, glaube ich, nie verwendet.
Also diesen Blu-Ray-Brenner kostet irgendwie auch voll Geld und so.
Nicht viel, nö.
Da, das 116 Dollar. Mal,
das ist also, aber auch ein Premium mit Goldschleife und
Der hat einen blauen LED
Lieferservice oder so.
Wahrscheinlich kriegst du die billig bei eBay einfach. Bei dir.
Ich hab tatsächlich meinen ersten Blu-ray-Brenner auch in so einem der letzte PC, den ich mir zusammengestellt habe, drin gehabt. Und dann habe ich auch mal versucht, damit tatsächlich Blu-rays zu gucken unter Linux. Und darüber dann sehr intensiv erfahren, was für eine unschöne Technologie Blu-ray eigentlich ist.
Ist dieses ganze DRM-Scheiß oder was?
Dann nur noch, genau, das ganze DRM-Scheiß. Blu-rays gucken habe ich dann meiner PlayStation gemacht und Blu-rays brennen für Backups, dafür nehme ich das Ding noch.
Ich glaube, ich habe es noch nicht mal dran mehr.
Nee. Nee, nie mehr dran.
Nee, ist nicht. Dann müsste ich das. Krass, ich habe den nicht mehr dran.
Du hast es jetzt seit 7 Jahren.
Ja, der ist da drin in dem, aber ich. Warum schließt man, ich meine, da müsste man ja einen SATA-Port aufgeben und ich habe die SATA-Ports lieber für so richtige Festplatten benutzt.
Ja, das ist auch besser.
Also.
Ich meine, wie viel Blu-rays musst du brennen, damit du da eine Festplatte, 4 Terabyte Festplatte voll machst?
50? Wer benutzt dann noch 4 Terabyte?
50 durch 4000, 4000 durch 50. Durch 50.
Ja, man ist
80,
schon,
also 80 Blu-rays, das sind zu viele Blu-rays. Dafür kannst du einfach noch eine neue Festplatte kaufen.
Man brennt ja aber nicht alles auf einmal. Man brennt ja so Daten, die sich einfach nicht mehr verändern, kann man auch irgendwann einmal wegbrennen, dann hat man sie auch zusätzlich zum Magnetspeicher noch in so einem gebrannten Format.
Naja, doch, man muss immer mehr Backups von Sachen machen, finde ich aber eine gute Sache.
Mehr Backups für alle.
In verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Medien, sehr wichtig, 3-2-1 oder sowas, war da dieses Backup-Magic-Dingsi, dem man folgen soll.
Und RAID kein Backup.
RAID ist kein Backup, genau. Das ist auch wieder korrekt. So, jetzt sind wir hier bei den Toten.
Ja,
hast du. Ach, es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder mal keine IPv4-Adresse mehr.
Ja,
diesmal wirklich, wirklich doppelt, dreimal Augen zugedrückt, keine. Wo ist, keine.
Nee, es werden jetzt nur noch die vergeben, die irgendwie zurückkommen oder so, ne? Davon gibt's halt nur wenige. Also ja, die RIPE hat irgendwie mal wieder getagt und hat, glaube ich, noch mehr die Daumenschrauben angezogen und ich glaube, es ist jetzt fast irgendwie alles, was geht. Ich glaube, du kriegst jetzt also nicht mal mehr, was kriegst du noch 24er Netz? Slash 24?
Die Telekom hat aber noch nicht so große Schmerzen, habe ich das Gefühl. Haben kürzlich, auf so einer normalen DSL-Leitung kann man sich fixe IP-Adressen legen lassen. Mhm. Völlig ohne Diskussion, einfach Klick, da, hier haben sie.
Kostet nicht mehr 5 Euro extra im Monat oder so?
Nee, auf diesem Anschluss, der da gelegt worden ist. Ja. Also ist nicht mein privater, aber ist.
Du meinst, wenn er schon ein paar hundert Euro im Monat mehr kostet, dann ist da ist es dann auch egal, ob jetzt so eine IP-Adresse da drauf ist oder nicht. Ja, also ich meine, bei meinem Provider muss ich explizit sagen, Leute, das ist zwar nett, aber ich hätte schon gerne eine richtige IP-Adresse und nicht so ein Quatsch, nur so ein irgendwie Carrier-wide irgendwas.
Ja, Enterprise-Grade Nut.
Ja, sowas. Genau.
DS-Lite, Bullshit.
Ja, das will man ja nicht haben. Und musste da Gott sei Dank nur sagen, ich will das. Und dann haben sie es innerhalb von 5 Minuten auch umgeschaltet. Also das war schon nett. Aber erstmal natürlich irgendwie alle Kunden umschalten, gucken, wer meckert. Und alle, die nicht meckern, IP-Adressen gespart. Ne?
Das ist auch besser. Das ist auf jeden Fall ein besserer
Prozess. Ja, ich meine, so viele Leute gibt's wahrscheinlich auch nicht, die unbedingt sagen, sie müssen von außen irgendwie erreichbar sein. Ja.
Naja.
Okay, also IP-Adressen. Hoffentlich habt ihr alle da draußen natürlich schon auf IPv6 umgestellt. Wie
alle.
Wir auch, alle. Also tatsächlich DSL-Anschluss, ja, läuft Dual-Stack, aber meine ganzen Server laufen alle nicht mit IPv6.
Doch, natürlich machen sie das.
Ach so, ja, die machen das natürlich, alle, ja, machen das.
FE.
ja, die machen IPv6 auf Localhost, genau.
Ja, korrekt. Genau. Super, sehr schön. Super Connector auf Localhost, alle IPv6-Sachen.
Ja.
Das heißt, du bist noch nicht in der Neuzeit angekommen. Das darf natürlich
keiner hören. Ja, vor 5 Jahren habe ich das mal alles schön gemacht und dann geht man weiter und dann kümmert man sich nicht drum und Neuinstallationen. Jetzt müsste man sich um IPv6-Netze kümmern und da irgendwie keinen Bock.
Ingo.
Ja. Was?
Schäm dich.
Nee.
Hier als Vorreiter des Internets. Ja,
das Internet ist 50 Jahre alt. Das
siehst du, und
älter,
du.
Älter als ich.
Und du sagst, du gehst mit dem Internet, mit dem IPv4-Internet, runter.
Genau. Es hat so lange gehoben, so lange gehalten. Das hebt jetzt auch noch länger.
Hebt auch noch, bis du Senior bist.
Wie man so schön. Wir sind ja heute in Volgo Stuttgart hier.
Volgo Stuttgart, genau.
Der Felix und ich haben wir noch nicht gesagt. Wir sehen uns tatsächlich mal wieder.
Das stimmt.
Hallo Felix.
Hallo Ingo.
Ist auch mal ganz witzig, wenn man sich so sieht. Na, den Markus sehen wir nicht. Der ist in der Schweiz.
Der ist in der Schweiz, der muss ja arbeiten oder so ein Scheiß.
Kann ich nicht verstehen.
Kommt sich nicht mehr vor. Nein, vor allem Zug fahren in so einem schönen neuen ICE mit total unbequem Sitzen.
Oh ja, das habe ich sowohl auf der Hinfahrt nach Berlin als auch gerade von München nach Berlin auch gehabt, so ein ICE 4. Wobei, es geht. Also, sie sind nicht ganz. Gut, da hat jeder so seine eigene Meinung. Also sie sind nicht so schön wie die anderen, aber die Bahn hat angekündigt, sie haben verstanden, die werden jetzt bis 2026 alle ICEs kriegen nochmal neue Sitze, alle ICE4s kriegen nochmal neue
Sitze. Was passiert mit den alten
Sitzen? Hast du die Pressemitteilung genau gelesen?
Ja, sie werden so ein bisschen besser nur, ne?
Nein, sie ändern was an den Sitzen, aber sie ändern nichts von den Dingen, die wirklich schlecht sind. Sie tun dickere Polster an die Armlehnen zum Beispiel, aber die ändern nichts an dem Winkel von der Sitzfläche zur Rückenlehne zur Kopfstütze, was irgendwie, man sitzt da sehr komisch drin. Na.
Also man kann ihn jetzt, also, man kann man kann es weiter rausschieben auf jeden Fall unten und die Ohrendinger oben werden irgendwie kleiner und so.
Mhm.
Ja. Ja.
Ich glaube, die wollen einfach nicht, dass man im ICE sitzt. Die wollen lieber, dass man steht. Hat man nämlich mehr Sitzplätze für Leute, die Sitzplätze brauchen.
Ja, na, so. Der ICE 4 ist sowieso doof, weil es keine Abteile gibt. Also ich meine, muss man nur mal mit einer Familie fahren und dann bucht man halt immer ein Abteil eigentlich und dann heißt es wieder, scheiße, jetzt ist ein ICE 4, gibt's kein Abteil.
Ja, und leider ist das Kinderparadies schon voll.
Ja, selbst das Kinderparadies ist kein Abteil.
Kein Abteil.
Glaube ich.
Nee, ist
nicht. Nee, also die Familienplätze sind auf jeden Fall auch im ICE 4 keine.
Aber dieser Babyplatz ist, glaube ich, ein Abteil. Ne?
Der ist quasi
sofort, quasi schon 3 Jahre vorher ausgebucht, aus einem Grund. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist quasi immer voll.
Ja. Deswegen,
jetzt haben wir hier ein bisschen Mimimi vorgezogen, oder?
Ja, das ist kein Problem.
Hast du das aufgeschrieben? Mimimi, Bahn?
Ich will es gerade irgendwo hinschreiben.
Ja, schreib's doch nach vorne.
Schreib's doch dahin,
wo wir jetzt gerade schreiben, ja. Wo wir gerade reden.
Toter der Woche. ICE 4 ist leider nicht tot. Sie bauen ja auch immer noch fleißig welche.
Mhm.
Aber sie machen was an den Sitzen. Ja.
Toll.
Ob das ausreicht, wissen wir nicht.
Wie gesagt, kannst immer noch stehen. Stehen geht immer, dann ist nicht so unbequem zu sitzen.
Nee.
Wenn man steht.
Nee.
Nee. Okay, alles klar. Dann weiß ich auch nicht. Was haben wir für Themen hier?
Wir haben Toten der Woche sind wir immer noch.
Wir haben sehr viele Tote der Woche, die du müssen quasi alle genekrot werden, also wieder ausgegraben werden, weil die in den letzten Wochen von niemandem von euch angesprochen wurden.
Ja, wir sind irgendwie.
Also ich habe einfach geraten, weil ich habe eure Sendung natürlich gehört. Ist mir da jetzt aber nicht aufgefallen,
dass
ihr darüber geredet habt. Zum Beispiel. Das ist ein bisschen traurig.
Ja, was?
TWRP.
Echt?
Das Team Win Recovery Project.
Das ist mal wenigstens, was ich benutzt habe.
Ja, ja. Kannst du auch noch, solange du quasi nicht auf Windows 10 updatest.
Hatte ich jetzt auch nicht vor.
Ach so, ja, du hast ja diesen komischen Altcomputer. Nee, da hast du überhaupt keine Probleme. Genau. Mit Windows 10 hat Google mal wieder alles anders gemacht in dem Recovery-Zeug und das ist sehr viel Dinge, die da getan werden müssen und in naher Zukunft sieht es nicht so aus, dass TWRP auf Android 10 ohne weiteres zum Laufen kommt und aufpassen, genau. Das heißt,
okay, wir sind gerade weg irgendwie.
Wie, wir sind weg?
Markus sagt, wir sind nicht mehr zu hören.
Was? Markus! Wieso denn?
Weiß ich nicht.
Markus?
Ah, da. Ihr seid wieder da.
Ja.
Nice.
Lag bestimmt an deiner Internetverbindung.
Bestimmt, weil unsere Internetverbindung komplett fehlerfrei hier funktioniert und keine Probleme macht.
Ja.
Ihr habt euer Audio wieder lauter gemacht, aber gut.
Ey!
Na
gut, ich mach uns Audio wieder leiser. Nee, ist halt standardmäßig, flippt es dann wieder hoch, warte. Muss hier einmal den richtigen Input-Output-Device. Wo waren das jetzt nochmal?
Das mit dem Puls-Audio, das ist schon nicht so einfach.
Doch, Puls-Audio ist super, das kann alles. Man muss jetzt quasi nur wissen, an welchem Zeiger man jetzt ziehen.
Nur den Nippel durch die Lasche.
Ja, genau, Nippel durch die Lasche ziehen und dann ganz nach oben drehen oder so.
Da kommt so ein Pfeil und da drücken sie dann rauf.
Und
schon kommt das Audio raus.
Und hat funktioniert, oder?
Ja.
Haha, wie ich es gewusst habe. Ich habe direkt den richtigen Nippel durch die Lasche gezogen und ganz nach oben gedreht.
Ja, also TWP-Dings.
TWRP. TWRP. Sind wir wieder weg?
Sind noch da, oder? Ihr seid noch da.
Okay, perfekt. Ingo ist nur abgestürzt gerade.
Was? Booting. Bootloop.
Genau, Team Win Recovery Project. Quasi den einen Recovery Manager für dein Android-Telefon, für alle Handys, was immer das beste Ding war und immer noch ist, bis auf Windows 10. Das heißt, genau, entweder nicht updaten, was ja quasi immer die Lösung für alle Probleme ist.
Ja.
Oder warten, bis TWRP sich das Zeug auch gefixt hat, aber ich weiß gar nicht, wie die überhaupt Geld machen. Ich glaube, kriegen wahrscheinlich Geld von irgendwelchen chinesischen Sellern, die da irgendwie ihre Android-Geräte
machen. Ich brauchte das nur letztens wieder, weil Was habe ich da in Fairphone habe ich geresettet und genau gedingst und
naja, das ist schon cool.
Und da habe ich das mal kurz wieder drauf.
Ich habe das heute auch gebraucht für mein Samsung Galaxy S5 Mini und das habe ich jetzt mit Android 9 versehen. Das heißt quasi nicht 10, damit es nicht wieder kaputt, dass es nicht alles kaputt macht.
Mhm. Ja.
Also es war auch zuletzt was gab von Lineage, von daher war das da jetzt auch nicht so viel Auswahl.
Ja. Dann was ganz Trauriges, was mich auch tief berührt hat, zumindest 3 Sekunden lang.
zumindest 3 Sekunden lang.
Ey, ich hab's gelesen, hab kurz drüber nachgedacht.
War's kurz traurig.
War kurz traurig. Also Yahoo Groups.
Nein, ja, nicht Yahoo Groups.
Doch, Yahoo Groups.
Die Primärquelle für alle
Nein,
Dinge.
Aber auch nur, was die öffentlichen Gruppen waren, glaube ich. Also Yahoo Groups ist macht zu, aber irgendwie
was
nur,
hat das denn mal gemacht?
Ich glaube, jeder hatte mal Yahoo Groups. Das waren so Mailinglisten. Nee, glaube ich nicht. Doch.
Eine Mailingliste, aber
Vorläufer
nicht.
Vorläufer zu Google Groups.
Was war das noch? Von irgendwas anderes, von etwas anderem, was niemand
also
benutzt hat. Sehr
so,
praktisch.
Du kennst Mailinglisten, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, ja, so Mailinglisten. Bloß halt öffentliche nicht oder halböffentliche oder geschlossene Mailinglisten von einem Anbieter. Und ich hatte zum Beispiel eine Star Trek Mailingliste. Die gibt's auch
Group.
Immer.
Star Trek Yahoo Group.
Eine Star Trek Yahoo Group.
Also
eine
die
Mailingliste.
Hast du die nach Google Groups?
Nee, habe ich nicht gemacht. Die ist seit 10 Jahren, kommt da kein, also doch, da kommt ab und zu mal, irgendjemand hat was automatisch geschrieben, dass irgendwelche
Star Trek Quotes oder was schickst.
Ja, nee, die Geburtstage von irgendwelchen Charakteren oder so.
Aber das heißt, da ist immer was
da
los.
Kommt, und das ist das Einzige, was seit 10 Jahren darüber passiert.
Und, oh nein.
Und deswegen habe ich kurz überlegt, muss ich traurig sein oder nicht? egal.
Nee.
Doch.
Aber du musst es archivieren, du musst es retten.
Nee.
Wie?
Nee.
Aber was ist mit diesen ganzen Geburtstagen?
Yes, nee.
Stell dir vor, das ist, dieser Bot ist nicht mehr da. Dann erinnert man sich nicht mehr daran, dass hier Ahura Geburtstag hat oder so.
Weißt du, das Schöne ist ja, ich habe die ganzen E-Mails ja. Ich könnte das ja selber noch nachgucken oder mir ein Skript schreiben, was mir die dann...
Du brauchst ja nur einmal die E-Mail. Ist ja nicht so, als würde es sich jedes Jahr ändern oder nee. So.
Seit Jahrzehnten kommt diese E-Mails. Und da passiert nichts mehr auf dieser Gruppe.
Doch, diese E-Mails von den ganzen Leuten.
Ja, schön.
Sind es dann die Geburtstage von den echten, also von den Actors oder von den Charakteren?
Ja, von den Actors.
Gibt's viele, das Star Trek gibt's ja nicht mehr so einfach. Es ist ja nicht so einfach mehr mit dieser Zeit, oder? Doch, Sternzeit, oder? Kannst du irgendwie zurückrechnen?
Oder vorrechnen?
Oder vorrechnen?
Früher war das ja nur, wir steigen jetzt nicht ein.
Soweit ist die Sternenzeit nicht mehr weg, ne? In 100, was war das? 123 Jahren startet der Enterprise.
Mhm. Was haben wir? Snapchat. Toll.
Ja.
Aber wir haben diese
das
Schiebetüren.
Das für Uhura.
Ja, genau. Und Schiebetüren haben wir. Das finde ich sehr nice.
Immerhin. Also ich meine.
Und die müssen nicht mehr von Personen auf und zugeschoben werden, sondern das könnten jetzt Computer. Das finde ich schon cool.
Ja.
Aber der Rest fehlt.
Und der erste Warpflug ist auch bald, wenn es
so weitergeht. Wann ist der?
63.
63 ist mir so lang, Mann.
So lang ist nicht mehr hin.
Nee. Und dann geht's ja ganz schnell alles.
Ja, klar.
Klar. Weiß man ja.
Weiß man ja, dass dann sofort die Vulkanier kommen und alles wird gut.
Ja. Oder?
Bis sie J.J. Abrams wieder umbringt. Ja. Also zumindest
alle
Vulkan.
Vulkan, ja.
Nein, Vulkan. Also, ja, nee, es geht nicht, deswegen. Also,
okay, alles klar.
Nee.
Das ist so wie singen, oder was?
Was? Wie singen?
Ja, das geht auch nicht.
Was?
Machen wir weiter. Was denn hier noch weiter? Was ist noch mehr gestorben? Pager.
Sagt mir nichts
in
Japan.
Japan. Pager ist dieses ominöse SMS-Empfangsgerät. Also ich weiß nicht, es sind keine SMS, es ist irgendwas anderes gewesen.
Pager. Ja, nein, Pagers, ja.
Ja, ja.
Messages, keine Ahnung.
Pager-Dingens
ja,
da.
Ja, ja.
Dass du siehst, dass sich jemand angerufen hat, ohne dass du abnehmen musst oder so.
Oder du hast so eine Message gekriegt, Achtung hier. Das ist doch das, was die Ärzte immer so mit sich rumtragen.
Ja, genau.
Piep, 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 sie müssen kommen hier oder so.
Yep.
Ja. Und das gibt's jetzt nicht mehr?
In Japan gab's es bis zum...
Bis gerade eben.
Tuesday. Aber ich weiß nicht, welche Woche und welchen Monat.
Welches Jahr?
Doch, warte, hier steht es bestimmt irgendwo dabei. Nee, steht nicht dabei. Jedenfalls, doch, doch, genau hier. 30. September 2019 plus was auch immer dann bis Tuesday ist. 50 Jahre gab es Pager in Japan.
Tja.
Und jetzt
hat ist der, vorbei.
Hat der letzte Pager sein
letzten
Pagey geschickt, genau.
Ach, ja.
Traurig.
Schade.
Jetzt müssen wir einmal kurz weinen, genau, kurz überlegen, ob das, ob das ein Problem ist.
Nee. Ja.
Was?
Ja. Yeah.
Das ist aber deine Yahoo mit Uhura,
ja, mit Uhura, ja.
Genau, deine Yahoo-Gruppe mit Uhura ist kein Problem oder was, aber Pager sind ein Problem.
Ja.
Warum?
Ja. Ja, finde ich schade, dass was? So gute, stabile Technologie jetzt einfach ausgefaced wird.
Aber du kannst ja, ja, du kannst ja WhatsApp schicken oder so.
Nee, ich bin ja nicht bei WhatsApp.
Bei uns sind sie ja auch noch im Einsatz.
Gott sei Dank.
Bei uns? In Deutschland?
Ich dachte, nee,
aber ich da schon Face-Ausplan?
Ja, wann warst du das letzte Mal im Krankenhaus? Die rennen doch alle immer noch mit den Pagern rum.
Also ja, ehrlich gesagt.
Ist das dieselbe Technologie?
Klar.
Keine Ahnung.
Deutschland.
Aber Telekom hatte noch sowas angeboten und hat es auch vor ein paar Jahren eingestellt.
Funkmeldeempfänger heißen die auf Deutsch.
Ja, aber, das ist wunderschön aber es gab einfach. Da, es gab da auch so einen Pager-Dienst von der Telekom, der irgendwie vor 5 Jahren oder sowas eingestellt Skoll. Wurde.
Skoll
ja.
War das.
Genau.
Skoll.
Das haben wir doch auch irgendwann mal als Toten der Woche gehabt. Ich erinnere mich noch dran.
Ja.
Hier, zum Glück, es gibt neue Rufmeldeempfänger, analog, digital und jetzt gibt es auch mit Tetra. Das heißt,
mit Tetra, gut.
Das heißt, die nehmen es als
im
Zukunftstechnologie quasi.
Ist im Tetra-Pack.
Also Skoll wurde eigentlich schon 2002 eingestellt. Nur einige Skoll-Empfänger waren noch bis November 2009 per SMS aus dem T-Mobile-Netz erreichbar.
Siehste.
Er hat noch ein Gateway offen quasi.
Damals haben wir da schon drüber geredet. Ich kann mich erinnern. So lange gibt es uns übrigens
schon. Ich denke auch.
Ja.
Warte, gibt's das wirklich noch in Deutschland?
Ich glaube nicht. Nee, das sind dann andere auf anderer Basis. Die heißen dann halt nicht Pager, die heißen dann Tetra-Empfänger für den Behördenfunk. Ja, okay. Such mich mal.
Tetra-Pack-Empfänger?
Tetra-Pack-Empfänger für den Behördenfunk. Was?
Wein verpackt man in Tetra-Packs, oder?
Alles kann man in Tetra-Packs.
Also keine Ahnung, anscheinend gibt's in Deutschland noch. Ist doch schön. Das heißt, Leute, das ist ja auch gut für die deutsche Wirtschaft bestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Funkwecker, umgangssprachlich.
Aha, nice. Funkwecker, sehr schön. Kommen wir zu den News.
Haben wir News?
Ja, du hast News.
Ich hab News.
Ja,
nee. Ach so, ah, stimmt. Nee, erstmal seid ihr jetzt dran, oder?
Ach so, sein, stimmt, die BVG. Also es wäre ja eigentlich, BVG heißt ja, sind ja Berliner Verkehrsgesellschaft, da müsste ich ja drüber reden, aber das ist nicht meine News.
Das ist kein Problem. Du hast damit was zu tun. Nämlich.
Nee, ich fahre ja nicht U-Bahn. In Berlin.
Warum
also
nicht?
Also selten.
Warum nicht?
Nee, weil ich nur S-Bahn fahre. Ich fahre doch nur mit der Deutschen Bahn.
Warum?
Weil es geht.
Kannst du nicht trotzdem mit der U-Bahn fahren? Ist ja auch egal. Jedenfalls,
ja, ist egal, genau.
BVG testet Erkennungssysteme für U-Bahn-Auslastung. Und das Ganze.
Machen Sie das?
Das Ganze wird wohl so funktionieren, dass Videokameras aufgerüstet wurden.
Aha.
Die
mit Wärmebildsensoren oder?
Nee, einfach, ich glaube,
Bewegung.
Ja. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Hier steht nur, dass die Kameras aufgerüstet wurden und die hingen ja da eh schon die ganze Zeit. Und die können halt jetzt erkennen, wie voll der Zug ist.
Mhm.
Beziehungsweise der Zugteil, wo die gerade reinschauen.
Mhm.
Und basierend dann darauf...
Können sie dann sagen, dann, bitte geh in den nächsten Wagen.
Quasi. Nee, basierend darauf gibt es dann Leuchtanzeigen, die draußen anzeigen, übrigens, der Zugabteil ist viel leerer. Und das finde ich ganz cool.
Bitte gehen Sie hier grünen Bereich.
Ja, genau, gehen Sie in den grünen Bereich. Und das geht natürlich schon, bevor der Zug eingefahren ist. Ja. Und nicht, dass er da ist, sondern so, oh, übrigens, hier ist voll.
Aber dafür braucht man keine Kameras.
Sondern?
Das lässt sich mit Bewegungssensoren oder Sitzsensoren lösen.
Ja,
also ja klar, dann brauchst du
übertrieben dafür Kameraüberwachung einzuführen.
Ja, aber die Kameras waren schon da, Mann.
Die Kameras waren schon vorher da. Also ich sehe das Problem.
Ja, ja. Doch. Damit wird aber die Technologie nachträglich zusätzlich legitimiert.
Hier, ja. Dafür werden die bereits vorhandenen 300 Grad, 360 Grad Videokameras im Innenraum mit einer zusätzlichen Software ausgestattet. Das heißt, da gibt's jetzt quasi nur die Erkennung, wie voll ist Bonussoftware da drauf.
Ja. Nebenbei erkennt die Software auch noch.
Jetzt hör auf! Und du Negativmensch! Können wir nach Hause Bedenkenträger können woanders ihre Bedenken hintragen. Da, wo der Zug leer ist, zum Beispiel. Jetzt darf man ja nicht mehr
sagen, was man denkt.
Doch, du darfst immer sagen, was du denkst.
Ja, aber solange das
quasi aber nicht
mit meiner Meinung übereinstimmt, kannst du das auch sagen. Nee, natürlich muss man bei jeder Technologie immer schauen.
Verhältnismäßigkeit.
Genau, Verhältnismäßigkeit. Aber hier sehe ich das so, dass die Kameras eh da sind und dass die Technologie quasi ist, wird. Sie wird ja nicht mit einem Gesichtserkennungssensor ausgestattet.
Noch nicht.
Die Sache ist...
Sie sagen es dir nur nicht.
Ach. Tja. Na gut, ist wahrscheinlich scheiße. Ist alles kacke, dass man jetzt erkennt, wo man einsteigen soll, weil das die Software nachgerüstet haben, die scheiß Sacker aus der PVG, ey, ohne Witz. So, Hacktoberfest ist was Gutes hier.
Ja,
ist also jetzt vorbei.
Schade, dass es rum ist, aber ja. Es war erfolgreich.
Echt?
Sehr, sehr viele Pull-Requests.
Bei uns
jetzt? Aber sinnvolle Pull-Requests auch?
Also guck mal, alleine der Pull-Request, von dem wir eingangs gesprochen haben.
Ah, das stimmt, das war ein sehr nicer Pull-Request.
Alleine der, das ist,
genau. Und das vor ein paar Wochen, wo wir uns auch, wir haben uns bedankt, oder? Wir haben uns bedankt.
Bestimmt.
Bei dem der auch so ganz viele Sachen gefixt hat.
Ja,
da
haben wir schon drüber gesprochen.
Der sein T-Shirt nur bei uns verdient.
Und ansonsten, man kann sich nie genug bedanken.
Ja, also danke Leute, dass ihr uns hört und dass ihr unsere Sachen fixt, weil wir sind zu blöd, unsere Sachen selber zu fixen.
Genau, nee, wir sind einfach viel zu faul.
Ja, und manchmal ist auch so, man übersieht auch einfach eine Menge. Wenn da irgendwie 30.000 Links drin sind und dann ist halt einer kaputt.
Ja, das Problem ist quasi bei Markdown, der sagt ja, das klappt schon, ist schon irgendwie richtig oder so.
Ja, dann hat man doch mal eine HTTP da vorne vergessen oder so.
Ja,
gut, Hacktober, zurück.
Overfest. Ja,
wir hatten Hackergarten, die erfolgreich waren, haben viele schöne Pull-Requests gemacht.
Wunderbar.
Und viel Spaß dabei. Ja.
Wunderbar, wunderbar.
Vielen Gut. Dank auch an DigitalOcean. Ja.
Genau.
Ich bin gespannt, wann das T-Shirt ankommt.
Ja, ja. Deswegen habt ihr das ja noch alle nur gemacht. Dann kommen wir zu UK Drops Plan for Online Kann das Wort noch nicht mehr aussprechen. Porno.
Was? Porno? Also Porno gesagt?
Ja, Porno Drops Plan. Die UK hat überhaupt Pläne für irgendwas aus. Also die haben
dumme Pläne.
Nicht mal das mit dem Brexit Club. Da können sie doch nicht Pläne für irgendwas mit Porno machen.
Nee, die hatten Pläne.
Die haben es ja fallen lassen.
Genau,
die haben es aufgegeben. Brexit kriegen wir nicht hin, dann können wir das mit dem Porno auch nicht regulieren. Ja,
also folgendes. In der UK gab es diese wunderbare Idee, dass bevor du auf irgendwelche Pornoseiten gehst, musst du quasi dich legitimieren, dass du schon ab 18 bist.
Also deinen Personalausweis hervorhalten.
Quasi
vor die Webseite.
In dein Modem reinstecken oben. Das wird dann quasi einmal gängig. Genau. Und dann hast du eine halbe Stunde Pornozeit quasi. So war der Plan. Nicht ganz, aber so ungefähr.
Herr Swift, was machen Sie denn da gerade? Ich habe meine Pornozeit.
Das könnten wir in Deutschland mit den schönen neuen Ausweisen und der Ausweis-App 2 lösen.
Ja,
genau.
Und die ist ja jetzt sogar für Ausländer, habe ich gelesen.
Da können die UK das doch wieder einführen. Nice.
Genau, die können sich einfach
die Ausweis-App einführen.
Also wenn du jetzt nicht mehr in Deutschland wohnst oder auch gar kein Deutscher bist, glaube ich, sondern EU-Bürger oder anders, kannst du jetzt auch so eine deutsche ID-Karte beantragen und damit irgendwelche Sachen machen, die mein Ausweis auch kann.
Ich glaube,
ich habe den jetzt noch nicht
E-Mails oder sowas.
Die E-Mails, genau.
Keine Ahnung.
Endlich. Als UK-Bürger kannst du jetzt noch schnell den Ausweis beantragen und noch schnell die E-Mails schicken. Das ist das, was du schon immer machst.
Oder wie heißt das andere? Deutsche Postmails oder so.
Nee, E-Postbrief war es nicht, weil das war das Gegensystem.
Ach so, ja.
Nee, das ist schon die E-Mail.
Die kannst E-Mail. Du, kannst du endlich die E-Mails verschicken dann.
Kann ich endlich Mails mit DE verschicken. E-Mails verschicken.
Ja, perfekt.
Ja.
Nur 53 Cent.
Und dein E-Mail. Führungszeugnis beantragen oder so.
Per die E-Mail.
Yep.
Läuft bei denen. Jedenfalls, deren Plan haben sie gemerkt, wahrscheinlich eine dumme Idee und wir haben gerade Probleme mit anderen Problemfällen.
Wir kriegen das Brexit nicht hin, wir kriegen
keine Pornos,
Pornos sehen.
Die, dann können okay. Die, genau, damit die Leute mal Dampf ablassen, können sie wenigstens Pornos zu Ende gucken.
Wunderbar.
Ja, okay.
Oder ihr könnt auch, wenn ihr Dampf ablassen wollt, zur Nixcon gehen.
Ah ja, ja, die war. Das ist auch so ein Ding, was war.
Ach so, das
Überleitung
war
Überleitung aus der Hölle.
Ja, wunderbare Überleitung. Hey. Danke, danke für deine Überleitung, das war wunderschön. Nixcon war eine wunderbare Konferenz, komplett um Nix und Nixors drumherum. Da hast du sogar dieses riesengroße, wunderbare Banner, was auch schon auf dem Camp mit dabei war, auf dem Foto waren viele Leute da.
Wo war die?
Wunderbare Vorträge in Brno.
Brno?
Ja.
Wunderbar.
Wunderbar.
Warst du da?
Nee, leider nicht. Ja, hatte diese anderen Dinge.
Leben und so, ne?
Ja, Leben fällt immer ein bisschen dazwischen, zwischen diese coolen Sachen. Genau, aber es war wohl eine coole Zeit. Leute haben viel Spaß gehabt. Location war wohl auch ganz nice. Und lief wohl. Es gibt, was ich verlinkt habe, auch den Livestream, beziehungsweise glaube ich auch die geschnittenen Videos auf YouTube und kann man sich dort direkt reinziehen. Es gibt ein, zwei richtig gute Talks, die man sich auf jeden Fall anschauen soll. Einmal zu den Nix Flakes, ist quasi so ein Modulsystem für Remote Erweiterung von Nix und Nixos. Ganz cool, von dem Benevolent Dictator for Life vorgestellt von dem Elko Dolstra, und es gibt noch vom Graham Christensen gibt's noch einen ganz coolen Talk. Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, aber war auf jeden Fall gut.
Sehr schön.
Genau, kann man da nachschauen. Und plus eins und Like, alles wird besser, alles wird schöner. Wir haben aber noch andere Vortragsdinge irgendwo da drunter oder wo war das? All Systems Go, können wir das gleich nach vorne ziehen dann?
Ja, kann man machen. Ich war dieses Jahr leider nicht da. Also letztes Jahr habe ich es ja hingeschafft, dieses Jahr leider nicht. Ich war irgendwas anderes, konnte irgendwie nicht. War wieder in Berlin, ne? Die All Systems Go.
All Systems Go, genau.
Ist, glaube ich, auch wieder alles auf YouTube und Co. zu finden. Ich glaube, das CCC-Team streamt da auch, also das ist sowas letztes Jahr.
Genau, ist wieder Media CCC.
Genau, die haben es da letztes Jahr auch gestreamt, also könnt ihr es da auch finden oder auf YouTube finden.
Genau, All Systems Go, ganz kurz zu sagen, was das eigentlich ist.
Ist so eine User-Land-Konferenz.
Für Linux oder so.
Genau.
Und da wird
also geht es um SystemD, da geht es um, ich glaube, die hieß Container auch ganz am Anfang hieß die auch SystemD-Conf oder sowas. genau, um Container, um, also letztes
Hat
Jahr,
also
um,
nichts mit der Programmiersprache Go zu tun.
Wegen, weil?
Ja, weil
Okay.
Aber kann
ja,
schon.
Okay, jetzt
Ortsystem. Das hat ein bisschen gebraucht, irgendwo, aber ich fand das eigentlich schon witzig.
Okay. Mhm. Nee, eher so, um dass das System startet und Dinge tut und so.
Also nach dem Kernel quasi.
Ja. Ja, also Boot-to-System-D direkt, ne?
Boot-to-System-D, wir brauchen gar keinen Kernel.
Ja,
wir können einfach in System-D starten.
Ja.
genau, da gibt's einen ganz coolen Vortrag vom Leonard Pöttering. Ich finde, er ist auch ein guter Sprecher, von daher kann man sich das auch schon ganz nice anhören. Und der Leonard beschreibt so ein bisschen, wie er sich Home-Verzeichnisse in der Zukunft mit System-D vorstellt. Genau, speziell geht's da auch um Verschlüsselung und Entschlüsselung, quasi zu welchem Zeitpunkt das passieren soll. Dass mit dem User-Login dein Home-Verzeichnis entschlüsselt werden soll, was sich auf jeden Fall logischer anhört, als jetzt irgendwie zwei- oder dreimal irgendwelche Passwörter einzugeben, bis man dann in seinem Desktop quasi angelangt ist. Also quasi dein Root, dein Festplatten-Passwort und dann später nochmal dein User-Passwort, womit du dann aber quasi eigentlich nichts mehr machst, weil du deine Festplatte schon entschlüsselt hast. Ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man gut sich anhören. Den ich auch mal verlinkt. Hast du noch einen Talk gehört? Oder?
Nee, wie gesagt, ich dieses Jahr leider noch nicht geschafft. Ich habe nur auch irgendwas gehört, dass, ich weiß nicht, ob es um die Home-Verzeichnis ging. Irgendwas habe ich von der System Score so halb mitgekriegt. Aber dieses Jahr war leider. Ja. Es ist so ähnlich wie mit dir und nix konnte. Man schafft halt doch nicht alles.
Aber auf der All Systems Go gab es auch einen Talk über Nix und NixOS, glaube ich.
Okay.
Vom Frank Plätz, genau. Aber ich muss sagen, Lennart kann schon besser reden als er.
Letztes Jahr ging es viel um Podman zum Beispiel.
Das ist so Docker Container-Quatsch.
Ja, genau, also das ist das, was Red Hat quasi jetzt macht. Also die machen
nicht Docker.
Nicht Docker. Genau, die machen ja nicht mehr Docker. Und hatten wir letzte Woche
deswegen
auch.
Deswegen ihr nicht Docker vorgestellt quasi.
Dass Docker ja Geldprobleme hat und so. Genau, also da ging es letztes Jahr drum und auch wie Systeme, Linux-Systeme schneller starten, was man dann machen kann, Coreboot und so, da hatte ich auch ein Interview dazu gemacht. Genau, dieses Jahr, ja. Ist auf jeden Fall nett, also wer sich mit solchen Themen gerne beschäftigt, der kann da gerne nächstes Jahr vorbeigucken. Oder war vielleicht da.
Ja.
Dieses Jahr auch. Gute okay, Sache. Dann.
Wir haben News.
News. Danach kommen wir zu den Security-Sachen.
Wir haben tatsächlich echte News. Nee, Security noch nicht.
Aber da, gleich.
Haben wir drei oder vier, aber da will ich einen Speedrun durchmachen, weil das ist einfach zu traurig.
Ja, aber deswegen haben wir dich doch.
Ja, ich weiß, aber jetzt ich
ja,
kann es schon alleine erzählen. Ja,
News.
Was genau, wir haben erstmal lustige Sachen.
Ja.
Und zwar ist es jetzt so weit gekommen. Also, es gibt bestimmte Sachen, die ich hasse, ja. Und eine von den Sachen ist, Text auf meinem scheiß Handy schreiben.
Ja.
Ja. Das Ding ist.
Also es gibt ja viele Leute, die diktieren das dann nur noch.
Das habe ich noch nie gesehen.
Nee.
Die Leute sind komisch.
Die Leute sind komisch, aber die so 5 bis 10 Jahre jünger sind als wir, die laufen doch nur noch so. Also man muss jetzt.
Wenn jemand so eine Scheiße.
Die diktieren nicht, die schicken Sprachnachrichten.
Ja.
Das ist viel schlimmer. Stimmt.
Also nehmen ihr Handy so komisch in die Hand und sprechen da so rein.
Ja,
und
so quer vor den Mund, genau. Und dann gucken sie nach, ob sie eine Nachricht geschickt bekommen.
Ja, und dann so.
Und dann halten sie es auch quer an ihr Ohr.
Ja, genau. Und dann denke ich so, Moment.
Nee,
das sieht einfach scheiße aus,
also,
Leute.
Diese Leute, also ja, Moment, wenn ihr das macht.
Das sind die Aluhüte. Das mit dem quer ans Ohr halten, das ist so eine Aluhut-Fraktion.
Nee,
die
glauben, nee, Quatsch. Das ist, weil doch, da die Lautsprecher dran sind.
Ja.
Ja, und weil sie damit glauben, den Strahlen auszuweichen.
Nein. Also die machen das, weil da die Lautsprecher dran sind.
Mir haben Leute ernsthaft erklärt, das ist um den Strahlen
auszuweichen. Ich glaube, die haben ja aber Bullshit erzählt. Die haben aber gesagt, nein, so was.
Nein, die meinten das ernst.
Okay.
Ja. Also ich verstehe, das zu machen, weil da die Lautsprecher dran sind und die sind einfach lauter als der mickrige Lautsprecher vorne an deinem Telefon dran.
Okay.
Also was ich auch schon genutzt habe, ist tatsächlich die Spracherkennung. Also dass ich spreche und das Ding macht daraus Text und ich kann dann eine Textnachricht abschicken.
Okay.
Das finde ich, wenn ich alleine in einem abgeschlossenen Raum bin, auch legitim. Aber Sprachnachrichten sind einfach
schlimmer als Hitler. Muss man jetzt mal so sagen. Ist so. Wenn ihr es macht.
Schwierige Vergleiche.
Nee, denkt drüber nach. Wollt ihr so sein? Wollt ihr so sein wie schlimme Männer aus der Vergangenheit? Die Antwort ist nein. Dann hört auf, aufhören, Sprachnachrichten zu schicken.
Das Internet, also die Technologie, die uns da rausgebracht wird, hat uns ja Swipe-Tastaturen gebracht.
Korrekt.
Um die geht's noch gar nicht. Nee, ich glaube, dass die News, wirklich. Die du mitgebracht hast, die typen entweder mit einem Finger oder mit zwei.
Genau.
Was, so wie T9 früher?
Nee, also das geht quasi rum. Typing Speeds on Mobiles rival Keyboard Users.
Was?
Das heißt, die Leute, die auf dem Handy Text schreiben, sind so schnell wie die Leute, die auf dem Keyboard Text schreiben.
Warum?
Und die Antwort ist, in den meisten Fällen ist es diese Autovervollständigung.
Okay.
Also du schreibst quasi.
Du schreibst zwei Wörter, zwei Buchstaben und
genau,
dann weißt schon, was du willst.
Genau, und dann macht er Hausaufgaben draus. Und dann ist es natürlich ein Stück schneller, als wenn du das quasi mit zwei Fingern auf der Tastatur schreiben würdest.
Ja.
Es geht hier nicht um Touch-Typing, also quasi die Geschwindigkeit, die du hast, wenn du 10 Finger schreibst, sondern halt, wenn du auch normal 2 oder N Finger schreibst. Je nachdem, wie viele Finger dir zur Verfügung stehen, die du schreiben kannst.
Ja, auf deinem Handy.
Genau. Die Sache ist, die Leute schreiben 29 Wörter pro Minute, wenn sie quasi mit einem oder zwei Finger auf ihrem Handy schreiben. Und wenn du das quasi dieses Schreibgefühl verinnerlicht hast, dann schreibst du bis zu 40 Words per Minute. Und das ist schon schnell. Dafür, dass es quasi das Schlimmste ist, auf dem Handy irgendeinen Text zu schreiben. Weil ich kann das nicht.
Ich glaube, dass mit den Swipe-Tastaturen ist das noch schneller.
Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Swipe-Tastaturen finde ich auch ganz cool. Gibt es jetzt irgendwie wohl auch auf Apple oder so?
Ja, genau, das iOS 13 hat das mitgebracht.
Ja. Ist ja auch nur irgendwie 10 Jahre später oder so, ist ja schon ganz nice.
Innovation
aus der Vergangenheit. Haben sie sich jetzt auf Apple. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass du das quasi. Genau. Und
kommen wir jetzt endlich zu den traurigen Sachen?
Naja, ja, gleich. Genau.
Willst du wieder Weltuntergangsstimmung verleihen?
Ja, Ingo will wieder Weltuntergang machen. Ja, du kriegst jetzt deinen Weltuntergang. Okay?
Ja.
Also.
Was ist kaputt?
Alles ist kaputt, wir müssen leider updaten.
Ich hab's ja updated schon am Wochenende.
Hast du das Richtige geupdatet? Nee, hast du dein Exim geupdatet?
Exim benutze ich nicht. So ein Scheiß kommt mir nicht ins Haus.
Sondern?
Postfix,
naja.
Ich mache alles mit Postfix. Deswegen ist mir ein Exim eigentlich egal. Aber Exim ist mal wieder kaputt. Der war doch letztes
Mal
schon so
doll kaputt. Ja, genau, der war letztes Mal kaputt, jetzt ist er wieder kaputt.
Passiert.
Und zwar bei einem außergewöhnlich langen Elo-String. Also Elo ist quasi der...
Hello.
Hello, die zweite Nachricht, die da zurückkommt. Und das ist natürlich blöd, weil das vor aller Authentication ist und so.
Kannst ihn da gleich abschießen, oder
genau.
Was?
Dafür, das führt entweder zu Abstürzen oder könnte auch als Ansatzpunkt für Remote Code Execution dienen.
Ja, gut, das ist ja immer so.
Das ist natürlich eine blöde Sache. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall euren Exim
updaten
und immer alles updaten. So, das war leider erst die erste Nachricht von sehr vielen sehr traurigen Gut,
also das zweite habe ich Gott sei Dank schon gepatcht am Wochenende. Pff, ja. Ich habe am Wochenende ganz großen Patch-Day gemacht, so echt, also Update-Tag.
Update-Tag.
Ja, ich habe einen großen Update-Tag gemacht. Ich habe viele Systeme, oder wir haben viele Systeme auf Stretch, Buster von Stretch. Also manche erst nur auf Stretch oder schon auf Stretch und von Stretch schon noch auf Buster gebracht.
Debian,
ja.
Debian alt, auf nicht mehr ganz so alt? Oder
ja, wie alt? Genau, Debian ganz alt.
Wie alt? Aueralt. 2000?
Na, weiß ich nicht.
2008 noch?
Jesse-Zeug. Jesse, von Jesse auf Stretch, von Stretch auf Buster. Man kam Jesse raus, muss 6 Jahre her sein oder mehr.
Also ne? Jesse hat noch bis 2020... Juni 2020 LTS-Support, das reicht ja noch überall hin.
Wheezy nicht mehr, ne? Wheezy ist ausgelaufen. Und Jesse ist aber auch schon, sie haben es, glaube ich, in Archive gepackt und hat jetzt nur noch LTS-Support, Backports sind abgeschaltet und so. Also da musste man jetzt schon ein bisschen was machen und wenn man schon mal anfasst, geht man natürlich gleich ein paar Schritte. Also so DNS-Server geupdatet, JIT Social läuft ja, also unser Mastodon läuft ja sowieso schon auf dem neuen Buster, DNS-Server, DB-Server, Web-Server, alles Mögliche mal auf die neueste Version und dann auch so die ganzen Nextclouds.
Welche Version bist du da jetzt von Nextcloud?
16. Nachdem wir 17 schon rauskam, kann man jetzt auf die 16 gehen.
Nice. Muss immer eins hinterher hängen, weil bei Nextcloud geht es auch nicht anders. Muss mir jetzt mal
zusammen. Doch, kannst du schon machen.
Ja, kannst du schon machen, aber dann müssen dir die Daten echt nicht so wichtig sein.
Ja, ich habe, da sind einfach viele User drauf und
du hast Angst.
Ja, ich habe Angst.
Ja, ist okay.
Ist tatsächlich so.
Angst ist berechtigt.
Ja. Und da kam dann auch die News rein, dass es da so ein Nginx, PHP, FPM, irgendwas Problem gibt.
Yeah.
Und Nextcloud hat tatsächlich auch einen Blogartikel zu verfasst und gesagt, okay, wir können es jetzt schon mal mitigaten, wenn ihr hier die paar Sachen irgendwie...
In euren PHP-Files reinpatchen oder
nee, was? Nee, nur in Nginx die Konfiguration ein bisschen anpasst.
Nee, updaten.
Und dann kamen auch kurz danach die Updates,
ja. Okay, alles klar. Genau, also PHP 7 mit Nginx Server mit PHP FPM waren aus der Ferne angreifbar, sagt hier der heiße Artikel und es ist ja immer nicht eine gute Sache.
Also in bestimmten Kombinationen, ne? Ja, genau. In bestimmten Konfigurationen, in bestimmten Kombinationen war das halt ein Problem und da wird tatsächlich Nginx mit FPM zumindest im Bereich Nextcloud sehr viel einsetzen.
Ja, ist halt eine von den großen PHP-Dingern immer noch, ne?
Ja, die man genauso benutzt. Vielleicht habt ihr auch andere Sachen. Also Nginx mit FPM ist ja auch schon ein schön schnelles Duo. Ja, von dem her macht man das relativ oft und wer das benutzt, der sollte dringend die neuesten Pakete einspielen.
Updaten.
Weißt du genau, was da kaputt war? Weißt du das?
Nee, tatsächlich. Nee,
hast du es dir nicht angeguckt.
Tatsächlich habe ich mir nicht angeschaut. Hier steht, cause FPM module to write past allocated buffers into the space reserved for FCGI protocol data, thus opening possibility of remote code execution. Also quasi FPM schreibt in den FCGI protocol buffer und protocol data buffer und das ist nicht gut.
Don't do this.
Don't do this, genau. Und deswegen auch nur mit der Kombination, weil quasi das eine schreibt dann da rein und das, was nicht soll, aber das wird dann später noch ausgeführt, was nicht so gut. Genau, das heißt, da müsst ihr leider auch updaten. Das ist sehr unpraktisch für euch, wenn ihr so viele Sachen zum Updaten habt.
Ja, wie gesagt, deswegen kann man ja auch mal einen Update-Tag machen. Also ich habe das ja jetzt, wie gesagt, hinter mir. Mhm. Kann man dann alles mal machen. Sollte genau. Man
Markus, musst du auch irgendwas updaten? Bis jetzt
immer
noch nicht.
Immer zu viel.
Musstest du auch dein Nextcloud? Müsstest du, solltest du?
Ich könnte mal wieder was an der Nextcloud tun.
Welche Nextcloud-Version hast du gerade? 13?
Nicht
14. 14?
Okay, nice. Nee, 15 schon, oder? Du hast ja, auch 15. eine 15. Ja, ja.
Richtig, ich weiß es
doch, du hast auch die 15. Das war doch die Geschichte mit dem iMap-Dings, was so irgendwie kaputt ging.
Mit der Benutzerauthentifizierung. Genau. Das war, wo ich immer noch mal ein ordentliches Test-Setup für zusammenstellen wollte.
Ja, wir haben jetzt geupdatet.
Das wollte ich machen, bevor ich das nächste
Setup mache. Ja, guck, wir haben
das
jetzt geupdatet.
Mache.
Ja, wir haben das jetzt geupdatet, läuft.
Na, nice.
Ich wollte auch so ein Test-Setup machen und der Kollege hat gesagt, komm, wir probieren das jetzt, wenn es schief geht, rollen wir es zurück. Und er hat gesagt, na gut.
Na gut, wie geht nochmal zurückrollen?
Komm, die Nacht, dann könnte es sehr lang werden, wenn es schief geht, aber gut. Naja, wir haben ein Ceph drunter, mache ich einen Snapshot, weißt du, schaltet man das alles ab,
du
testet es halt. Ja, na, und wenn es nicht geht, dann machst du halt einen Rollback. So what? Es geht schon.
Ich habe keinen Ceph drunter.
Ja, das.
Und ich habe schon mal so eine Nacht verloren.
Ja, deswegen sage ich dir, wir haben es gemacht, es hat funktioniert.
Jetzt
ja,
geht's.
Wir haben jetzt Nextcloud 16 mit dem neuen User External und das geht bisher. Es läuft jetzt schon ein paar Tage, noch hat sich keiner beschwert. Von dem her hoffe ich mal, dass das alles funktioniert hat.
Mm.
Ja, also ich habe auch gedacht, oh Gott, da gehen
wir
hinterher.
Ich nochmal bei dir.
Ja, so. Ich habe auch gedacht, oh Gott, dann gehen wir, was ging denn bei dir nicht mehr? Die Kalendereinträge waren weg und alles war weg, ne? Hat neue User irgendwie angelegt.
Das User-Mapping war komplett zerschossen. Ja.
Nice.
Und das hat komischerweise, ich habe auch gedacht, das kann ja nicht funktionieren. Der Markus hat gesagt, das war alles kaputt danach.
Das mag auch an meinem Setup im Speziellen gelegen haben. Ja. Das würde ich nicht ausschließen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie mittlerweile an dem Plugin, an dieser Externals-Applikation,
nochmal geschraubt haben.
Ja. Das stimmt schon.
Also ich kann dir nur sagen, es geht bei uns. Wir haben jetzt ein Nextcloud 16 mit dem neuesten User
Externals. Benutzt ihr auch die kompletten E-Mail-Adressen als Identifier?
Ja.
Ja. Das macht Hoffnung.
Genau.
Weil, du bist so ein Funke Hoffnung.
Also wir haben ja über 100 Domains, 120 Domains oder so und alle in diesen 120 Domains können sich auf der Nextcloud einloggen.
Das
und
habt ihr ausprobieren Dinge lassen?
Hä?
Habt ihr ausprobieren lassen?
Die haben wir ausprobieren lassen.
Oder benutzen die Leute das tatsächlich die ganze Zeit?
Ja, die Leute benutzen das.
Das ist ja verrückt.
Also ich meine, es wissen nicht alle, dass sie theoretisch mit ihrer E-Mail-Adresse auf diese Nextcloud kommen. Deswegen haben sich tatsächlich nur bisher 500 Leute eingeloggt.
Aber sonst, das ist ja schon für
sonst
die Hälfte. Sonst
wären es noch mehr wahrscheinlich. Aber ja, also die E-Mail-Adresse ist dein einziger Identifier und da sind ganz, ganz viele Domains und da hängt ja auch noch XMPP dran und jetzt will ich ja noch den Mastodon da anbinden und gucken wir mal.
Es wird sehr nice, meinst du?
Ja, ja, hast eine E-Mail-Adresse und kannst alles damit machen. Also all die ganzen wichtigen Sachen, so Nextcloud und Mastodieren.
Genau, kannst einmal schön
XMPP
schön Mastodieren.
Ja, nice. So will man das haben.
Okay, wunderschön.
Ja.
Und zwar andere Sachen, die...
Jetzt waren wir doch wieder bei schönen Sachen. Jetzt kannst du uns wieder runterziehen.
Komm,
gib's uns.
Unity Media, tolle Sache, oder? Ihr lebt Unity Media. Das sind diese...
Benutze ich nicht.
Ich weiß nicht.
Die waren kaputt irgendwie, ne?
Das ist hier Kabel-Modems. Ja. Die haben Boxen, die nennen sich Connect-Boxen. Das war quasi die Generation, die automatisch irgendwie WLAN aufspannt. Und alle Leute lieben diese Box natürlich, weil man daran nichts ändern kann, bis auf den Fall jetzt, wo es nämlich eine wunderbare schwere Sicherheitslücke drin gibt, mit der man auf dem Gerät als Administrator direkt Kommandos ausführen kann und das Ganze per Code Execution, quasi per Command Injection in dem Ping-Befehl, also so wirklich das Standard vom Standard, du hast so die Möglichkeit, irgendwie eine IP-Adresse per Debug anzupingen oder ein Traceroute zu machen und die Commanders werden halt 1:1 direkt an so einen Shell-Wrapper durchgegeben und da kannst du dann halt auch Semikolon, keine Ahnung, irgendwie dein Spaß halt machen.
Jo.
Und ja, sollte man jetzt, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert bei Unity Media, ob du da direkt ein automatisches Update bekommst oder ob du das selber einspielen musst. Auf jeden Fall waren diese Connect-Boxen alle angreifbar und zwar auch aus dem Internet, was natürlich blöd macht.
Ja.
Das Update, das wichtige Update kam wohl.
Aber es kam.
Genau. Überhaupt? Wurde bereits auf 95% aller Connect-Boxen installiert. Die Sache ist halt so. Wie? Was?
Ja, ist doch gut. Die anderen sind halt nicht erreichbar.
Wahrscheinlich, ja. Das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich sind die auf eBay verkauft oder was.
Offline gegangen.
Die sind leider jetzt nicht mehr erreichbar. Da waren die Hacker schneller als wir.
Ja.
Maybe. Genau. Und man wurde da quasi, war da schwer angreifbar mit diesen, mit seiner Connect-Box. Das heißt, man konnte auch aus dem Internet connected werden, was natürlich sehr praktisch ist. Ja. Genau, das ist quasi das. Haben wir noch mehr traurige Sachen bestimmt, oder?
Du hast ganz viele traurige Sachen.
Immer noch nicht
wir sind fertig. Wir sind nicht so traurig. Nur du ziehst uns die ganze Zeit runter.
Okay.
TCP-Dump kann man aber auch auf diesen Routern dann ausführen, ne?
Klar, kann man auch ausführen.
Das ist auch in der Fritzbox drin und so, ne? Fritzbox,
ja, überall toll. Ist es drin, genau.
Ja.
Also die Leute lieben natürlich TCP-Dump, yep. Weil das total praktisch ist, um yep. Sachen zu debuggen, was im Netzwerk schief läuft. Und dann gibt es natürlich auch solche Geräte, die ganze Zeit TCP-Dump laufen lassen, damit die irgendwie dein Netzwerk-Traffic analysieren und da irgendwelche wichtigen Dinge raussehen, ob du gehackt wirst oder nicht. Und praktischerweise gibt's Buffer Overflows in TCP-Dump und libpcap und die können dann genutzt werden von Angreifern, um deine eine Box, die quasi dein Netzwerk überwachen soll, zu ownen. Und das ist natürlich super unpraktisch. Und das Ding ist quasi, du musst immer dein Shit updaten, die ganze Zeit.
Ja, außer du machst Sicherheit durch Ignoranz.
Du kannst natürlich immer ignorant sein. Das ist quasi eine Möglichkeit, die du dir nie verwehren solltest, quasi die du immer offen halten solltest. Du sagst einfach, nee, mach ich nicht. Und dann wirst du halt gehackt. Das ist ja auch egal. Deswegen gibt's ja auch zum Beispiel hier Make Linux Fast Again. Ist quasi das Gleiche, ja. Wenn du sagst, ich kann gar nicht gehackt werden, weil ich habe ja ein, was auch immer dir du für einen dummen Grund hast, jetzt deine ganzen Mitigations, deine ganzen CPU-Probleme nicht mitigieren zu müssen, kannst du das dann nachher auch machen. So, hier.
Jo, das Problem ist halt, dass automatische Updates auch keine gute Lösung sind, weil Updates auch gerne mal so viele Änderungen mit sich bringen, dass sie Dinge kaputt machen. Oder auch nur Dinge kaputt machen, weil es Leute gab, die auf diese Sicherheitslücke aufgebaut haben. Also noch nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach, weil es ging.
Ja, ja
soll es ja geben.
Nee,
ja.
Natürlich. Also zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann für diese Unity Media Boxen, ja. Du hast quasi so eine Firma, die kann sich leider nichts Anständiges leisten, außer diese Unity Media Connect Box, aber die will trotzdem wissen, wie viel Traffic sie erzeugt oder will quasi einmal debuggen, weil ihr Internet wieder nicht funktioniert hat und dann wird dieses Feature des Command Injection halt ausgenutzt, um die Speedup zu starten. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder irgendwelche Monitoring-Aktivitäten, die dann halt, da läuft halt ein Cron-Job, der halt ab und zu mal die Logs von dieser Connect-Box abholt. Und es geht halt jetzt nicht mehr. Ist doch auch kacke. Ja. Das ist natürlich dann blöd. Auch blöd, es gibt, es sieht wohl mal wieder so aus, dass es mehr Probleme mit diesem Intel-Gedöns gibt und es ein Linux-Kernel-Entwickler sagt, SMT deaktivieren, weil da könnten noch viel mehr.
Was war SMT jetzt nochmal?
Hyperthreading.
Ah, okay.
Das ist blöd. Weil also, das ist
dieses, wenn du das deaktivierst, dann hast du aber nicht mehr diese virtuelle Anzahl an CPUs, ist das richtig?
Genau, dann hast du nur noch echte CPUs. Und ich meine, was war das, 20% schneller ja, 30, oder 30,
glaube sogar.
30, ja.
Also schon
echt. Dafür sicherer,
aber.
Ich glaube, wir haben das jetzt tatsächlich im Rechenzentrum überall deaktiviert.
Also in bestimmten Workloads kann das auch einfach keinen Unterschied machen oder kann sogar schneller sein, wenn du ganz bestimmte Arbeitsschritte hast, die halt genau auf dein CPU abgestimmt sind oder so und die halt diesen Cache nicht gerne teilen wollen mit anderen virtuellen CPUs, dann kann man das deaktivieren im HPC. Umgebung macht man das ab und zu, aber das ist halt nicht so, wie du zum Beispiel deinen Browser benutzt, ja. Dein Browser findet es cool, wenn er da ganz viele Prozesse aufmachen kann und so.
Gut, aber ich meine, wenn du auf deiner eigenen Maschine bist, alleine, dann ist doch wurscht.
Ja, die Sache ist halt quasi auch mit diesen ganzen Schwachstellen, dort gibt es die Möglichkeit, dass Spectre und diese ganzen anderen Teile auch von deinem Browser exploited werden können unter gewissen Umständen.
Okay.
Und das ist halt kacke.
Ja, das will man nicht.
Das will man nicht, genau. Und dein Browser ist jetzt schon echt sowas, das ist wie so eine Klobürste, ja. Und die willst du nicht, die steckst du ja überall rein, ja. Und dann fummelst du da rum, ja. Und da willst, das willst du eigentlich nicht, dann, da willst du wenigstens so einmal so Reinigungsflüssigkeit drüber kippen oder so, ja. Und nicht den einfach so lassen und den immer weiter benutzen und dann vielleicht auch nochmal, ja, nicht richtig abtrocknen und so. Das.
Aha. Okay. Also,
das ist halt das Thema, ja.
Ja.
Deswegen müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr das wirklich, also, oder ob ihr euch einfach einen AMD-CPU holt. Keine
Ahnung, was sein. Ja.
Weil das wird gerade irgendwie nicht besser.
Gut, AMD, also im Serverbereich sehe ich das jetzt auch tatsächlich immer mehr wieder. Wir haben jetzt auch AMD-Server gekauft auf Arbeit. Weiß nicht, ob sie schon eingebaut sind. Aber so Laptops sehe ich sehr wenig. Oder habe ich
man
jetzt
kann einfach nicht viele kaufen.
Ja, also wenn ich jetzt so den Dell, den ich hier habe, auch mit der AMD-CPU kriege, okay, gerne, würde ich machen. Aber gibt's halt nicht. Sehe ich nicht, kenne ich nicht.
Ja.
Von dem her. Ist schwierig.
AMD hat halt auch nicht so viele Mobile-CPUs, oder? Die haben bloß den Threadripper, den super pornomäßigen Stand-PC-CPU. Wer auch immer sich einen Stand-PC kauft, hat irgendwelche Gamer wahrscheinlich. Aber dann hört es ja auch schon wieder auf, oder?
Ja.
Es gibt schon irgendwie...
Hier, Ryzen,
irgendwie
Mobile.
So ein Microsoft Surface-Laptop kommt jetzt wohl mit AMD. Keine Ahnung. Also muss man mal schauen, vielleicht.
Ja, das, die Sache ist halt auch alles, ist noch ein bisschen zu jung. Also ist ja gerade mal 2 Jahre alt oder so und wie schnell willst du da quasi erwarten, dass irgendwelche Leute irgendwas ändern? Müssen ja irgendwie alles ändern.
Die Frage ist, ob diese ARM64-Geschichte das vielleicht irgendwann überholt.
Das sehe ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also ich sehe das immer noch eher für so Handy-Zeugs. Aber vielleicht passiert's ja. Vielleicht. Also, ja. Also es gibt halt einfach, es ist ein bisschen schwierig, da so einen echten Laptop zu finden, der jetzt preislich gesehen attraktiv ist und
es gibt hier, es gibt von Huawei und von HP gibt's wohl welche so für $700.
Ja, aber dann, also eigentlich will man ja so einen Laptop, der ja, halt auch gut supportet ist, von Linux und so.
Lenovo,
jetzt haben wir ja diese coolen anderen Sachen.
Lenovo, irgendwas.
Und dann hat man auch. Vielleicht, dann will man vielleicht noch einen Knubbel, so einen Mausknubbel haben.
Oder du hast schon wieder Anforderungen.
USB-C zum Laden oder
ja,
was.
Ja, das will man haben, ja.
Ja, das will man haben, aber das kriegt man nicht immer. Die Leute machen immer noch Geld mit ihrem scheiß Netzteilen oder was weiß ich, ja.
Ja gut, aber das ist ja gerade bei auch bei Lenovo so ein Problem, finde ich noch.
Ja. Aber die haben doch manche Laptops.
Ja, manche,
die
aber
neuesten Generationen.
Zu wenig.
Ja, das, die gefühlt. Sind, die allerneueste Generation hat das, glaube ich, jetzt. Das dauert auch ein bisschen zu lange. Jetzt.
Ja.
Nach den,
bösen News?
Nach den ganzen traurigen News gibt's eine sehr, sehr coole News. Ich weiß nicht, es passt auch irgendwie zu Pix rein oder so. Es gibt, eine.
Shigit.
Shigit. Shigit.
Shigit. Shigitigit.
Shigit, genau.
Was?
Und das ist
he git, she git, it git.
Genau, und die Webseite ist...
What is it?
Es ist eine Seite, wenn du die jetzt ein bisschen laufen lässt, die findet für dich live Secrets, die nach GitHub und GitLab hochgeladen werden und gepusht werden in irgendwelchen Commits. Zum Beispiel jetzt hier...
Live?
Echt? Ja, live. Voll live. Hier... Gott. Zum Beispiel jetzt,
das ist aber Test-Dummy, das sind Beispiele.
Ja, schon klar. Aber jetzt hier zum Beispiel Waiting dieser AWS-Environment, das sieht jetzt, der Key sieht nicht nach einem, na gut, Integration-Test, aber vielleicht sind es ja trotzdem Daten, die schon so passen. Und Aha. Es passiert natürlich oft, dass irgendwelche Test-Dummy-Daten da sind, aber lange nicht alles. Okay. Und hier hast du jetzt quasi so eine Live-Seite. Und ich habe da schon witzige Sachen gesehen. Okay,
kann man mal so nebenbei auf dem Bildschirm laufen lassen?
Ja, du lässt halt in der Nacht, genau, ja. Oder keine Ahnung, lässt halt einfach so laufen, wenn du als Screensaver quasi.
So, ich muss mal jetzt ganz kurz mal was zu trinken holen. Willst du auch noch irgendwas?
Ja, hol mir mal eine Club-Mate-Cola.
Nein. Und bring mir bitte auch eine Mate mit.
Nein. Aber der trägt jetzt nicht zu dir.
Ja, ach, nee, ich bring, bevor wir dann, ihr kannst ja noch kurz über Shigit reden oder hier irgendwas.
Ja, ich mach das schon. Ich bin ja schon groß, kann schon reden.
Oder ihr zieht es Mimi vor oder so.
Ja.
Bis gleich.
Das gehen wir hin, bis gleich. Genau, Shigit ist auf jeden Fall eine witzige Seite, die habe ich, weiß gar nicht, wie alt die ist. Wahrscheinlich ein bisschen
so,
alt.
Hallo? Hallo? Da seid ihr wieder.
War ich weg oder was?
Ja, du warst weg, aber es ist wieder da.
Genau.
Sehr gut.
Genau, Shigit ist quasi diese Webseite. Ist auch self-hosted, wenn man das quasi für sich braucht.
Also kann man sich das Log dann auch direkt irgendwo hinschreiben lassen.
Ja. Genau. Ist auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Und das Ganze live und in Farbe.
Und für so ein Tool ist das sogar ziemlich schick gelayoutet.
Ja, es sieht schon echt schick aus. Wie gesagt, ich finde das auch cool und wie gesagt, ich habe da schon ein paar witzige Sachen gesehen, auf jeden Fall. So.
Ihr lasst das doch wahrscheinlich bei euch in der Kaffeeküche laufen, oder?
Könnte ich mal vorschlagen. Hier Google Kalender API, in PublicJS Vendor, Full Kalender. Und genau. Also wie gesagt, es sind viele Testdaten, aber es ist auch viel interessantes Zeug dabei. So. Besucht DLR, das muss der irgendwo reden. Was haben wir hier? Mimimis. Windows 10 und SMB-Zugriff. Wer hat dir gesagt, dass er kein Windows 10 benutzt? Das war der Ingo, oder? Warst du das? Nee,
das war der Ingo. Ich benutze auch kein Windows 10, aber das war der Ingo.
Okay, erzähl deine Mimimis, deine Traurigkeiten.
Meine Traurigkeiten haben wir vorhin schon gemacht mit dem Bahnsitzen.
Das macht dich schon ein bisschen fertig, oder?
Aber wenn wir schon mal bei den Sitzen waren, dann machen wir noch weiter bei der Bahn. Mhm. Und zwar nervt mich tierisch, dass die Bahn in der Navigator-App jetzt ständig einen auffordert, eine Sicherheitsfrage zu beantworten. Während ja eigentlich jedem Kind mittlerweile klar ist, dass es keine gute Idee, diese Sicherheitsfragen zu beantworten.
Sondern, wenn dich jemand nach deiner Sicherheitsfrage fragt, dann darfst du nicht antworten. Oder was passiert dann?
Ja, das letztendlich senkt es die Sicherheit, wenn du die so wie sie gedacht sind beantwortest, dann schreibst du da ja hin. Ah ja, im Falle dessen, da ich mich mal nicht mehr an mein Passwort erinnern kann, könnt ihr mich, wenn ihr mir drei Fragen, die ich hier jetzt vorbeantworte, abfragt und die jemand richtig beantworten kann, dann ist es wahrscheinlich ich, der das macht. Mhm. Und deswegen dürft ihr ihn dann auf meinen Account lassen. Und dann gibt's da vorgefertigte Fragen. Das ist so der nächste Punkt, der mich halt da ausflippen lässt an der Stelle. Warum vorgefertigte Fragen? Warum dürfen die Leute sich denn nicht selber Dinge überlegen? Nein, das ist dann auch noch ein vorgefertigtes Muster, so dass Angreifer wunderbar sich hinsetzen können in der Bar um die Ecke und sich angucken können, das sind so die Fragen, die da kommen könnten, dann verwickle ich den jetzt mal in ein schönes Gespräch, kauf dem zwei Kaffee, zwei gute Schnitzel.
Aber das ist ja der Schwein, das ist ja locker schon wieder ein Monatsguide in Deutschland.
Sag mal, du siehst aus wie so ein Hundeliebhaber, wie hieß denn dein erster Hund? Und ey, meine Mama hieß mit Vornamen früher mal und der dritte Nachname nach ihrer fünften Ehe war...
Ja. Ich habe schon deutlich das Gefühl, dass Ingo noch nicht viel Erfahrung mit Social Engineering gemacht hat.
Nee, Ingo, der kann das.
Ja, du, der kann das. Mit dem fünften Schnitzel.
Mit dem fünften Schnitzel. Gut. Weil je mehr Schnitzel, desto offener sind die Leute dann.
Ja.
Ja, sieben Bier sind ja auch ein Schnitzel, ne?
Ja, mindestens.
So.
Ja, ja. Je nachdem, ja, wie groß dein Schnitzel ist, ja. Ja,
also,
wenn du einen Schnitzel kaufst, dann brauchst du aber mehr.
Also mein fünftes Schnitzel und der Nachname meiner Mutter ist auf jeden Fall hier 50 Buchstaben plus Zahlen und
Sonderzeichen.
So,
und deswegen hatte, nachdem da in der Pre-Show schon kurz drüber gesprochen wurde, auch uns jemand den Link zugeworfen über die NIST Guidelines.
Ich habe einen Link zu den NIST-Guidelines geschickt, aber der ging um die ablaufenden Passworte.
Genau.
Nein, ich habe extra nachgeguckt. Da steht auch drin, dass Security Questions keine gute Idee sind.
Ah, perfekt. Deswegen war das durch Zufall gerade.
Deswegen macht die Bahn das ja jetzt auch. Ja. Weißt du, man wartet einfach so lange, um so einen
noch
Scheiß
dann...
Noch
kann man sagen, ich will das jetzt nicht. Noch kann man es vor sich her schieben.
Ja, aber nur noch irgendwie einen Monat, anderthalb Monate lang. Ich hab's jetzt auch gemacht. Ich saß mal endlich an einem Rechner. Meistens kommt es dann halt auf, ich buche ein Handy-Ticket. Und dann kommt die Frage. Und dann steht da drunter schon immer, Sie haben nur noch bis zum so und so vielen Zeit, das zu machen. Und denke ich, scheiße. Irgendwann trifft's mich dann genau an diesen verdammten Tag. Und dann muss ich das, du hast ja vorhin gesagt, hier am Handy eintippen, ja.
Ja, dieses 50-stellige Passwort.
Ja, genau. Was du dir jetzt magisch ausdenkst, dann mache ich doch lieber jetzt einmal PWGen mit obskuren Dingsy, hast du nicht gesehen. Trag das in meinem Passwort safe ein. Und das ist gut.
Die Sache ist ja eigentlich, sind ja diese, ich höre mich komisch an, so. Diese Security Questions sind ja, höre ich mich anders an? Ich höre mich anders an, oder?
Nee.
Okay, das mache ich ein bisschen fertig. diese Sicherheitsfragen.
Das ist Alter.
Diese Sicherheitsfragen, die kommen ja eigentlich, sind ja eigentlich für diesen Helpdesk, damit der dich die fragen kann. Und dann fragt er dich diese Frage und dann warten Sie bitte. Ich habe hier mein 50-stelliges zufälliges Passwort. Bitte einmal abgleichen.
Ja. Groß W, kleines X, 7, 3, Unterstrich, Dollar, Raute, Ö, Fragezeichen, K.
Ja, genau, das war der zweite Name ihrer Mutter. Ja. Das hat aber einen sehr eigenartigen Namen, ja. Und jetzt ihr Mund, oh nein.
Ja. Schlimm ist, wenn du da, ich meine, es war jetzt, glaube ich, nur, man musste nur eine angeben, ne? Es war, glaube ich, letztens hatte ich auch irgendwas, wo sie drei Sachen wissen wollten. Und da tickt's dann ja echt langsam aus. Also ich meine, okay, eine so eine Scheißfrage zu beantworten und sich ein Passwort safe zu schreiben, na gut. Aber wenn du dann echt drei Sachen gefragt wirst oder fünf, wo ich echt denke, Leute, was soll der Scheiß? Ja.
Der Markus ist, glaube ich, schon wieder weg.
Schon wieder, tja, keine Ahnung.
Markus, ruf uns nochmal an.
Ihr seid ganz schön geschnitzelt gerade.
Wir sind geschnitzelt.
Das liegt bestimmt an einem schlechten Internet. Ja, bestimmt. Das ist immer
oder
schlecht.
An deiner. Kann ja auch sein.
Oh no.
Oh no.
Oh no, no. Aber ich verstehe, also ihr habt ein bisschen Roboterstimme, aber da komme ich im Augenblick mit klar.
Das okay, alles
klar.
Das
sich bestimmt gleich wieder
Das
ein.
Wird bestimmt super.
Ja.
Ja, ist klar.
Ja, aber Lingo, was ist das jetzt hier eigentlich hier mit Windows 10 und Samba zu?
Genau, erzähl doch mal.
Ja, also, eine Freundin von meiner Mutter.
Das fängt auf jeden Fall sehr gut an. Hast du ihr Windows PE vorgeschlagen als permanente Lösung für ihr temporäres Problem?
Hätte ich vielleicht machen sollen, ja. Also die hat NAS zu Hause, was ich ihr irgendwann mal hingestellt habe und demzufolge, sie wollte jetzt einen neuen Rechner haben und ich habe gesagt, ja, egal, kauf dir was, das passt schon irgendwie, da kann man drauf zugreifen, ist alles kein Problem. Und
leider dann, doch ein Problem.
Dann kam der Rechner, dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt klick mal hier irgendwie und gib da mal / IP-Adresse.
Das geht nicht mehr.
Punkt ein. Und was kommt zurück? Geht nicht. Ich gesagt, ja, ach mein Gott, na gut. Ja, ich komme in 2-3 Tagen mal vorbei, setz mich da ran, ne, kein Problem, ja, tippst du die IP-Adresse da ein.
Geht nicht.
Geht nicht. WTF. Was erwartet? Was soll das?
Und die Antwort ist, hat sich alles geändert. Aus irgendeinem dummen Grund geht's nicht mehr einfach so.
Es hat sich, ja, okay. Dann eine halbe Stunde rumgesucht und irgendwie, es ging nicht. Ja, weder mit dem Namen von diesem NAS, noch mit der IP-Adresse, mit sonst irgendwas. Ich konnte es anpingen. Ja, also netzwerktechnisch hat es schon irgendwie funktioniert. Mit dem Webbrowser kommst du auch auf die Admin-Oberfläche von dem Ding. Aber per dieser SMB. Share
geht nicht mehr.
Geht nicht. Yep. So, okay. Dann, na gut, da hat irgendjemand einen Tipp gegeben in diesem Internet auf Mastodon. Ja, pass auf, in dem Herbst-Update 2039 ist irgendwie hier...
Haben alles geändert und dann geht's nicht mehr.
SMB 1 abgeschaltet. Gut, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch über SMB 1, ist ja auch schlecht, will man ja auch eigentlich nicht haben und ja, hat Microsoft abgeschaltet, ist vielleicht total sicher. Na gut, müssen wir jetzt mal einschalten. Vielleicht funktioniert's ja dann wieder. Was dann passiert ist, dass es zumindest in der Netzwerkübersicht auftaucht.
Ah.
Auch die Fritzbox im Übrigen, die ja, wie wir wissen ja, nur SMB 1 spricht. Auch die habe ich dann wieder gesehen. Die geht danach auch.
Die also, Fritzbox geht.
Die Fritzbox habe ich danach erreicht. Die hat funktioniert. Wunderbar, ja, nice. SMB 1. Aber was nicht funktioniert hat, ist der scheiß NAS.
Und das hast du genommen, aus dem Fenster geworfen.
Ich war kurz davor, dieses Windows komplett aus dem Fenster zu schmeißen. Ich habe echt gedacht, es kann nicht sein. Ich sitze hier als Informatiker von diesem Ding 2 Stunden und kriege es nicht hin, mit einem verfickten NAS zu reden. Ich war echt auf 180 oder auf 230 oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall...
Sehr hoch.
Ja, sehr hoch.
Fast 255.
Und dann wäre es aber gekippt.
Genau, ja. Auf minus 1 gekippt.
Echt. Ja, turns out, also es ist nicht nur, dass man, wie gesagt, da muss man ja schon echt Kommandozeilen-Skills haben, wenn man irgendwie, also dieses, ich sitze ja so gut wie nie von einem Windows. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, wo ich dieses Feature aktivieren, dieses SMB1-Feature aktivieren, also geht da irgendwie über die Kommandozeile, geht auch wahrscheinlich irgendwie anders, ich habe es nicht gefunden, keine Ahnung.
Ja.
Nee, also man kann Windows irgendwie mit Pins betreiben und mit Passwörtern oder mit Kennwörtern, wie sie es nennen. Und es ist tatsächlich so, wenn man so einen Windows-Account anlegt und einen PIN benutzt, geht dieser Zugriff nicht auf dieses NAS. Warum auch immer?
Mit PIN.
Mit einem PIN, ja.
Was denn, so 137 oder was?
Ja, eine PIN. Ja, komm. Und dann habe ich einen neuen Account angelegt, der hat ein Kennwort. Und am besten ist noch, wenn zumindest dieser User auch auf dem NAS existieren würde.
Mhm.
Dann kannst du ganz normal wieder die IP-Adresse, den Namen angeben, es geht.
Okay.
Du musst das aber aus Nutzersicht sehen, Felix. Eine PIN, da können die Leute die PIN von ihrer Kreditkarte nehmen. Da müssen sie sich nicht Neues merken.
Ja, aber was bringt es, wenn danach nicht mal ein verfucktes NAS geht? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, hallo. So als der Basissache, die man mit einem Windows machen will, auf einen Netzwerkshare zugreifen. Es ist jetzt nicht zu viel verlangt.
Das ist Nerdkram.
Das ist Nerdkram, ja.
Kannst du nicht über deine Google Cloud gehen, wie normaler Typ halt?
Also ich finde, das war...
Nee, die Windows-Leute, die nehmen doch alle hier dieses Windows-Drive, OneDrive.
OneDrive, genau. Du nimmst einfach OneDrive, lädst es alles hoch, fertig.
Und vor allem, es war halt auch so, ich hatte ich habe dann dieses Windows-Notebook mit nach Hause genommen, hab gedacht, naja, es geht irgendwie... Und ich hatte dann so ein paar SMB-Server, die gingen, und andere, die gingen nicht.
Mhm.
Ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Und es war jetzt auch nicht, das zu sagen, okay, also der spricht jetzt nur SMB 3 und der kann SMB 1, 2 und 3 und war irgendwie sehr, sehr, sehr komisch. Also, Gott sei Dank gab's irgendwie es war ein WD My Cloud Mirror Device irgendwie, wo du also 2 Festplatten reinsteckst und dann Mirror die sich gegenseitig, super. Also ein relativ einfaches NAS und irgendjemand hat mal in irgendeinem Foren-Thread irgendwie 50 Sachen gefühlt aufgeschrieben, die alle bei Windows kaputt sein sollen und ich bin die echt von oben nach unten durchgegangen und irgendwie Punkt Nummer 12 war dann, wenn du ein Windows hast mit PIN, es könnte sein, dass es nicht funktioniert und das war's dann.
Krass.
Und echt so, Leute, das ist...
Willkommen in der Zukunft, hier ist scheiße.
Es darf nicht wahr sein. Und kein normaler Mensch kann dieses Windows verwenden. Das geht nicht. Du kannst, wie gesagt, eine Frau, die echt schon lange Windows verwendet, war nicht in der Lage, oder überhaupt, ich war ja auch nicht in der Lage.
Du warst nicht in der Lage, wollte ich gerade sagen.
Aber ich verwende Windows noch nicht lange, also schon lange nicht mehr. Seit 20 Jahren verwende ich kein Windows mehr. Ich war auch nicht in der Lage und ich habe Informatik studiert.
Das hat dir nicht gereicht, das lernt man nicht in der Informatik.
Das lernt man irgendwie nicht, wie man da mit so einem, ey.
Also das ist natürlich krass, dass du es in deinem Informatikforum nicht hattest, wie du Windows 10 irgendwie diese Spin-Dings machen kannst. Echt? Ja. Also, da haben sie was verpasst bei dir. Bist du überhaupt durchgekommen durch deine
Informatikstudio
ohne Windows 10 Troubleshooting? Ja.
Gab's noch nicht Windows 10 damals.
Das sagst du so.
Ja,
das
sag
Windows,
ich aber so.
Windows 1?
2.
Windows 1?
Ja.
1.0?
Nee, so alt war ich nicht.
Ja.
Nee.
Na gut. Okay, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr schöne
ja,
ein
also
Kommentar, Windows, ein schönes Kommentar ja, zu Windows 10 und ja, das irgendwie
Kommentar. Windows ist scheiße und jeder, der mir irgendwas anderes erzählen will, der hat keine Ahnung. Ihr könnt euch da draußen echt so ein Ding, also es geht nicht. Tut mir leid.
Ein Ding,
also,
so ein Ding.
Jeder, der auch nur ansatzweise mir erzählen will, Windows 10 ist einfach, der hat
ist nicht, einfach scheiße.
Der hat einfach das nicht mehr alle Lattennägelzaun, Lattendings an der Kante. Also jetzt mal ehrlich.
Ja, wer es nicht kennt, wer es nicht weiß, ja.
Das ist nicht benutzbar. Es ist absolut nicht benutzbar. Also gut, du kannst so ein Linux drauf installieren, dann geht wahrscheinlich alles, aber abgesehen davon. Und wenn es Office, also Microsoft Office auch für Linux geben würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey komm, ich installiere jetzt Linux, du kriegst ein Office da. Das ist halt immer so ein, also es wäre noch nicht mal Outlook gewesen, es ist so wirklich, man braucht halt dieses Word und dieses Excel, weil halt irgendwie alle mit diesen komischen, verseuchten, proprietären Formaten von Microsoft irgendwie
umher. Die sind voll offen und alles.
Ja, die sind voll,
die Leute,
voll also standardisiert.
Mit LibreOffice kommt man mittlerweile schon ziemlich weit.
Nee, also es gibt leider Leute, die da... Brauchst du, ich habe
ja,
ja,
genau. Also, wenn die Leute nicht wollen, dann hat man keine Chance, ja.
Das ja, ist und dann man ist muss, es, nee, es ist wirklich so, es funktionieren 95% der Sachen, aber bei manchen sind diese letzten 5% dummerweise irgendwie mega wichtig.
Ja, ich meine. Irgendwie die Anbindung von irgendwelchen Datasets in dein Excel-Sheet oder so.
Ja.
Du lachst, aber es gibt's alles.
Boah. Jetzt bringt er mich auf was. Ich habe ein Riesen-Mimimi.
So groß wie, aber das ist so groß wie das Ingo sein, kann es gar nicht sein.
Ja, ich mach direkt mal weiter. Excel-Sheets.
Erzähl
also
mir mehr.
Große deutsche Telekommunikationsanbieter, die haben ja beschlossen, wir verlagern jetzt alles, was Telefonie ist, auf IP. All-IP-Umstellung und so.
All IP.
Euch vielleicht zu Hause auch schon begegnet sein, weil die euch dann irgendwann einen Brief geschrieben haben, hier eure ISDN-Anlage braucht ihr demnächst nicht mehr, ihr kriegt hier eine Fritzbox von uns und damit könnt ihr alle Telefone betreiben und gut.
Ja.
Das ist für einen Privathaushalt auch völlig hinreichend. Wenn man allerdings bisher so einen ISDN-Multiplex-Anschluss hatte und viele Teilnehmer da dran, dann braucht man irgendwas, was so zumindest so tut, als wenn es eine richtige Telefonanlage wäre.
Ja.
Das Produkt, das große Telekommunikationsanbieter dann vermarkten, nennt sich Cloud PBX.
Ja, habe ich auch einen Kunden, der das macht.
Und das Dingen ist ein Riesenkrampf.
Ja.
Von vorne bis hinten. Da hat nie ein UX-Experte drauf geguckt. Da hat nie jemand versucht, einen Use Case durchzuklicken. Man merkt an jeder Ecke, dass sich da jemand überlegt hat, ja, wir könnten noch das hier gebrauchen. Und dann haben sie auch den Fachinformatiker, der es implementiert hat, einfach
Fachstudent, Fachinformatikstudent meinst du?
So, und die Krönung für mich in einer ganzen Reihe von sehr komischen Abenteuern mit dieser Software bei der Einrichtung und Inbetriebnahme für nicht viele Arbeitsplätze war jetzt der Versuch, ein Adressbuch dort hochzuladen, damit das zwischen allen Teilnehmern, oder es gibt dann zwei verschiedene Varianten. Man kann das für einzelne Arbeitsplätze hochladen und man kann das für die ganze Firma hochladen. Sie erwarten in der Web-Oberfläche ein CSV-File.
Immerhin.
Aber es ist nirgendwo dokumentiert, in welchem Format. CSV sagt ja erstmal nur Character Separated Value.
Ja.
Nicht mal Komma Separated. Manche Menschen glauben ja, das stünde für Komma
Separated. Aber nein!
Das C steht für Character. So, ja. Um da mal vorne anzufangen.
Genau. Du kannst aber auch einen UTF-Charakter nehmen.
Smileys nehmen oder genau. Was?
Was immer du möchtest. Und es ist halt nicht so rauszufinden, wie. Dann sagen sie in ihrer Oberfläche, wenn du versuchst, deinen CSV hochzuladen, was einfach, da gehst du ja naiv hin und sagst, Vorname, Nachname, Telefonnummer.
Ja.
Aber nein.
Also man kann ja mittlerweile so moderne Web-Applikationen, du kannst ein CSV ja einlesen und in der Tabelle auf dem Web-UI darstellen. Das ist kein Hexenwerk, das kann man machen. Dann kann man die Leute da drin auch editieren lassen. Aber nein, die Telekom macht das nicht. So, die schreiben dann als Fehlermeldung: inkompatibles Format. Bitte erzeugen Sie das CSV mit Hilfe unseres Excel-Templates.
Nice.
Okay, gut, nice. Denkst du dir, dann zeig mal her dieses Excel-Template. Und in diesem Excel-Template sind dann Makros, die CSV importieren und exportieren können. Die haben dann in diesen Makros so Zauber gemacht, wie dass du auswählen kannst, ob das ein Full-Export ist oder ein differenzieller Export. Und
was? Gott.
Und dann lädst du das erstmal in LibreOffice rein. Dann siehst du kurz die Buttons, dann siehst du die Buttons wieder nicht. Dann funktioniert dieses Ding nicht und dann denkst du dir, naja, okay. Also bisher haben tatsächlich, also für mich funktionieren ein Großteil der Makros, die da draußen unterwegs sind, funktionieren mittlerweile auch in LibreOffice.
Krass.
Das ist
ja schon
irgendwie das von der Telekom nicht. Dann lädt man das in eine aktuelle Excel-Version, die man auf Mac OS
hier umfahren hat. Wahrscheinlich darunter eine PowerShell oder so, um das Zeug fertig zu machen.
So, in Excel selber auf macOS nichts, nada, keine Funktion. Ich tue das nicht. Okay.
Und du kannst hier das Windows PE starten.
Genau, suche ich mir einen Windows-Rechner.
Jetzt weißt du, dass du eine Live-ISO gibt. Das kannst du total gut benutzen für sowas.
Auf dem ersten Windows-Rechner, wo ich es geladen hatte, ging es auch, also mit einem richtigen Office, ging es auch nicht. Da passt die Office-Version nicht. Irgendwann hatte ich dann einen Windows-Rechner gefunden mit einem aktuellen Office, wo ich dann tatsächlich mal das CSV exportieren konnte. Und jetzt kenne ich auch das Format. Die schreiben nämlich in die ersten vier Zeilen, schreiben die erstmal noch die Versionsnummer. Ich habe dann zwischendurch auch versucht, das aus dem VBA-Makrocode auszulesen, was sie denn da tun. Der ist allerdings so hübsch geschrieben, dass mit der Versionsnummer konnte ich noch in dem Code finden. Die vier Zeilen, die danach kamen, schlossen sich mir aber nicht, was sie da tun und warum sie das tun.
Ja, das ist, damit dann nicht jeder einfach herkommt und
seinen eigenen Exporter schreibt.
Stell dir mal vor. Ja,
wo kommen wir denn da hin? Natürlich. So, und das ist ja im Jahre 2019 dann noch so ein CSV. Weil wisst ihr, was CSV bedeutet bei einem Adressbuch? Das bedeutet, dass es zu jedem Namen nur genau eine Telefonnummer geben kann.
Ja, ist so.
Oder was für ein Bullshit. Ich meine, das ist die Denke von SIM-Karten-Adressbüchern. Das
ja, ist ja nice, oder?
Ein Name, eine Telefonnummer. Und dann fängst du an, okay, ich habe hier aus meinem CRM-System oder lass es auch ganz einfach nur die Adressbuchsoftware in eurem E-Mail-Programm sein. Hier was exportiert, aber die speichern alle zu einem Namen X Telefonnummern und N Adressen. Das so, und dann hast du diesen Export da liegen und hast dreimal mal Lieschen Müller mit ihr Handy zu Hause, Büro und
Unterstrich.
Unterstriche bei Muttern. Ja, Unterstriche, wäre schön. Und dann gehst du von Hand hin und editierst dieses CSV, was du dir dann irgendwie da erzeugt hast, und schreibst dann von Hand Mobile, Arbeitsplatz und so dahinter, damit du es in diese blöde Telefonanlage importiert bekommst.
Nice. Das ja, war also dein Leben für die letzten drei Monate.
Zum Schreien, ja. Und bitte, versucht niemals in dieser Telefonanlage eine Ansage zu hinterlegen. Sie lassen dich mit dem Telefon, was du an dieser Anlage angeschlossen hast, eine Ansage aufnehmen.
Aha.
Die lassen sich auch immer weiter aufnehmen und dann kannst du da schön dein Sprüchlein sagen. Und wenn du so wenn du das nicht für dich privat machst, dann kann so ein Spruch auch schon mal etwas mehr werden, weil du willst den Leuten, die bei dir anrufen, unter Umständen auch ein bisschen was erzählen, so von Feiertagsregelungen und sind wir nicht da, dann sind wir da, und wenn sie sich, dann wenden sie sich hierhin und ansonsten an den und so, und wenn wir ihnen mit dieser Ansage nicht weiterhelfen konnten, dann sprechen sie uns jetzt doch noch aufs Band, so ganz zum Schluss sagst du das dann. Das wird etwas länger, dann hast du diese Ansage, die siehst du dann auch in der Weboberfläche, aber du darfst diese Ansage dann nicht dem Anrufbeantworter zuordnen. Weil der sagt dir dann, nee, die Ansage ist zu lang. Sagt dir aber nicht, wie viel zu lang.
Sagt einfach nur zu lang. Fass dich kurz, Junge. Der hat keinen Bock auf dein Gequatsche.
Aber sie lassen es dich erstmal aufnehmen, ne? Das ist, Ich habe dann irgendwo über Umwege rausbekommen, dass es da eine Dateigrößenbeschränkung gibt. Also habe ich mir das Audio-File runtergeladen, in Audacity gelegt, so lange einen Kompressor drüber laufen lassen, bis das Ding klein genug war und dann doch in den Anrufbeantworter gestoppt.
Magst du uns jetzt so verraten, wie groß es sein darf, falls es auch jemand nachbauen muss, kann?
Das weiß ich doch.
Das heißt, du könntest auch irgendwie 5 Jahre Stille oder so auf diesen Anrufbeantworter hochladen.
Ja,
ja, wenn du keine Kunden mehr haben willst, dann ist das die richtige Methode, ja.
Was? Wir haben doch eine Anrufbeantwortete Nachricht. Die ist 5 Jahre Stille und dann kommt 2 Minuten die Ansage. Wenn es mal länger dran geblieben. Ja, nice, das läuft also bei dir. Das ist doch schon
cool. Ja, also bitte Leute, wenn ihr jemals in die Situation kommt, dass ihr euch so um Telefonkram kümmern müsst.
Tut's nicht.
Schaut euch an, was es sonst so gibt. Es gibt andere Anbieter als den größten deutschen. Es gibt auch die Möglichkeit, euch von diesem Anbieter nur einen sogenannten Zip-Trunk legen zu lassen und den dann an kleinere Anbieter zu koppeln, an kleinere Cloud-Anlagen. Ich würde sehr viele Alternativen in Betracht ziehen, bevor ich mich nochmal auf dieses Abenteuer einlasse. Das ist so viel Quatsch. Und das Krasse ist ja einfach, dass dieser Konzern verdammt nochmal die Ressourcen hätte, da vernünftige, qualitativ hochwertige
Aber es geht auch so.
Und sie belästigen die Leute mit diesem Scheiß.
Ja, weil es geht.
2019.
Es das geht.
Das kratzt an meiner Software-Menschen-Ehre. So Software liefert man nicht aus. Damit belästigt man Leute nicht. Das macht man einfach.
Hast du nicht Informatik studiert? Du solltest es können. Das lernt man im dritten Semester.
Wie belästige ich Leute?
Telefonanlagen besprechen. Da gab es einen extra Kurs, da musst du auch Credits für bekommen haben. Genauso wie für das Windows 10 Debugging.
Wir machen doch den Scheiß, um Leuten zu helfen, nicht um sie zu knechten.
Das machst du vielleicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt andere Leute, die haben andere Vorstellungen.
Genau. Sprich nicht von der Telekom oder IBM oder die machen das anders.
Die sind einfach alle Sadisten, die stehen da drauf, Leute genau in solche Dinge reinzudrücken.
Ganz, ganz, ganz böse Sadisten müssen das sein. Das ist richtig.
Ja, natürlich. Mhm. Also, was hast du gedacht?
Ich schiebe das ja immer auf die Organisation. Ich glaube ja, dass einfach so Konzerne an einer Stelle immer dysfunktional werden müssen.
Du meinst, sie sind versehentlich kacke geworden dann?
Ja, irgendwie schon versehentlich.
Versehentlich, das aber ist so, vorhersehbar.
Wahrscheinlich fällt es unterwegs, wenn die so im Deployment sind, für den Go-Live fällt es irgendeinem schon auf, das ist aber ganz schön kacke hier.
Egal. Ja,
aber jetzt kann ich nichts mehr ändern.
Jetzt genau. Zu spät, ja. Mach das Sinn. Jetzt habe ich das schon einmal nach.
Naja, sind wir ehrlich, der Techniker, der da war und das an dem Einrichtungstag mit mir eingerichtet hat, der hat auch nicht ganz eingesehen, warum ich die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlage. Also der war auch schon so sehr in seiner Bubble drin, dass er das als normal betrachtet hat, was dieses Ding da macht.
Ja, diese Schmerzen, die habe ich jeden Tag, das ist ganz normal.
Ja, und wenn du es auch nicht hinterfragst, dann ist das auch, es wurde dir so aufgetragen, das tut doch, es funktioniert ja auch. Nicht gut, aber es funktioniert. Und
Du musst einfach nur mit diesen ganzen Sachen leben. Machst da jetzt 10-mal Kompressor drauf über dein Audio-City-File, dann das geht's ja schon.
Okay. Kommen wir wieder zu netteren Sachen, oder?
Haben wir noch nettere Sachen?
Ich glaube,
wir haben nichts mehr.
Doch, ich war beim DLR.
Ah, das ist nett.
Ja,
oh, erzähl.
Beim DLR in Oberpfaffenhofen, also da, wo die meisten, glaube ich. Aber das DLR ist ja so ein Riesengebilde. Also ich glaube, die haben irgendwie 40 oder 50 Standorte in Deutschland, also sind irgendwie überall. Und einer der größten ist halt das DLR in Oberpfaffenhofen. Und wir hatten da so ein Arbeitsgruppen-Meeting, also ich war 1,5 Tage ja nur in Besprechungen und Zeug. Aber wir konnten uns an einem Abend auch das DLR so ein bisschen angucken. Wir waren erst, wir sind ja ITler, also waren wir in der Stelle, wo die Satellitendaten aufbewahrt werden. Das ist halt so ein großes Archiv, wo halt alles auf Bänder geschrieben wird. Also, weiß ich nicht,
nice.
500 Terabyte an Daten auf Bändern. So das ist ein riesen Apparat, der einfach die ganze Zeit hin und her fährt, irgendwie Bänder irgendwo her nimmt, in 40 verschiedene Laufwerke steckt und Sachen überprüft, mal immer wieder, muss ja auch regelmäßig
Also
überprüfen.
Wenn nochmal jemand von DJ redet, dann holst du das Bild raus, DJ, das hier ist ja. Ein DJ.
Genau. Das ist ein echter DJ, genau. Und der macht das auch automatisch.
Genau, im Gegensatz zu dir. Oh, warte, drückst auch noch Play.
Und drehst da an der Platte ein bisschen rum. Und dann quietscht es auch noch.
Aber das war schon Teil vom Track vorher. Ja. Das heißt, da warst du dann. Das war cool.
Da war ich erst, genau. Und dann durften wir auch noch in ins GSOC, also ins German Space Operating
Security Operation Center.
Nee. Space Operating Center. Und da hat man gesehen, was halt gerade auf der ISS los ist. Also die sind dann für den Teil, also die ISS ist ja aufgeteilt oder gibt ja mehrere Teile der ISS und Europa hat halt auch einen Teil sozusagen, den sie da bedingsen, bespaßen, beforschen.
Beforschen.
Wie auch immer man das am geschicktesten ausdrückt sozusagen. Und alles, was in diesem Columbus Modul passiert, wird halt in diesem Columbus Control Center gemacht und da sieht man halt den Tagesplan von den Astronauten, die da oben sind und was sie gerade zu tun haben und wie so ein Lounge-Control-Raum, der, wie man ihn auch so, was weiß ich, von Filmen bei der NASA oder so was kennt. Und den haben sie tatsächlich. Also nur diesen Raum haben sie doppelt, die sind nebeneinander, falls der eine ausfällt, können sie in den anderen gehen oder wenn sie bei dem einen Wartungsarbeiten machen, können sie bei dem anderen, im anderen immer noch arbeiten sozusagen und dann ist da auch 24/7 Schichtbetrieb und da das ja, also die haben dieses Modul 2008 irgendwie mal ins Weltraum geschossen und seitdem arbeiten sie da und du siehst halt auch, trotzdem haben sie unten ja auch mal Sachen geupdatet sozusagen. Die Monitore sind zwar alle immer noch 4:3, aber, und dann meinte er auch, es ist gar nicht so einfach, immer noch 4:3 Monitore zu kriegen. Aber, ja,
das ist schwierig.
Das war halt damals so hingestellt und wenn die kaputt gehen, müssen die halt auch so ersetzt werden und die Leute, die da halt arbeiten, die erwarten das halt auch irgendwie so, dass ihre Oberflächen halt so aussehen und halt nicht auf 16:9 sind.
Das haben wir, das gleiche Thema haben wir bei der Bahn ganz oft auch, dass, also wir haben da quasi so eine Bahnleitsoftware und die sieht halt einfach aus wie vor 30 Jahren, ja. Mhm. Und dann wird denen quasi vorgestellt, so ja, so könnte die neue Generation aussehen, quasi mit so Webzeug und du kannst Sachen rumschieben und so. Ja, aber wo ist denn das Alte? Also wie war das Alte? Naja, diese schwarz, weiß auf schwarz, da kannst du dann blinkt's rot, wenn es quasi gewohnt ist und sehr wussten ist. Das gibt's nicht mehr so. Das war auch nicht so gut. Und denkst du so, wow, krass. Ja, wir können das so und dann wissen wir, wenn da was rot blinkt, ist nicht gut und dann soll es auch so bleiben.
Ja.
Und dann gehen wir da hin und machen es wieder ganz.
Ja.
Das ist schon witzig.
Ja. Nee, also wir sind da durchgeführt worden. Ich habe auf Twitter auch mal ein Foto veröffentlicht, kann ich nochmal verlinken. War ganz, ganz witzig zu sehen. Wie gesagt, auch, dass sie diesen Raum halt sozusagen dreimal, also Backup einmal direkt daneben und einmal noch an einem anderen Standort, wenn irgendwie wirklich was schief geht, weil man, wenn die Verbindung zur ISS weg wäre, die fliegt halt nicht alleine. Die würde halt irgendwann auf die Erde stürzen.
Echt? Das ist ja blöd. Warum macht die das?
Die ist halt, die muss halt Kontakt zu einer Bodenstation haben, die dir sagt, hey, starte mal.
Bitte nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen.
Wer ihr immer gut zuredet.
So schlimm ist nicht.
Erstens, naja, gut, also ich meine, du hast da oben ja trotzdem Atmosphäre, also wird's abgebremst, also fällt's halt irgendwann auf die Erde runter. Also sie müssen halt ab und zu mal Gas geben, dass sie halt nicht runterfallen, sozusagen. Und plus, die Astronauten können ja auch nicht die ganze Zeit rausgucken, ob nicht doch ein Satellit oder irgendein komisches Teilchen, also Space Debris, irgendwelcher Schmutz, der da oben rumgeistert, den sie da irgendwie verloren haben, den irgendwelche kaputten Satelliten, keine Ahnung, dem muss auch jemand ausweichen. Das machen die auch nicht im Raumschiff selber oder aus der Station selber. Das sehen sie im so Sinne auch wahrscheinlich gar nicht. Oder wenn, dann erst, wenn es zu spät ist. Also muss es schon immer eine Verbindung zur Bodenstation geben. Also war ganz spannend. Ich weiß nicht, wie man an diese Führung rankommt, aber die machen da öfter Führungen. Also wir waren halt da auch auf dieser, sozusagen auf dieser Besucherbrücke, wo man dann halt so ein bisschen den Leuten über die Schultern gucken kann. Da waren so 4 Räume und es war jetzt nur dieser eine für das Columbus-Modul sozusagen aktiv, der halt auch im 24/7-Betrieb ist und die anderen ja halt nicht, die sind halt für andere Teile gedacht. Beziehungsweise einmal ist ja nur das Backup für diesen Raum nochmal.
Ja.
Ja, aber kann man sich sicher informieren, da gibt's garantiert auch Sommerführung. Wen es interessiert, was man dann noch machen konnte, war auch in dieses in so einen Nachbau von diesem Columbus-Modul mal reinzugehen. Das, ich meine, da haben zwar schon ein paar Leute reingepasst, aber so richtig geräumig ist es nicht. Ja, also es ist vielleicht, weiß ich nicht, 10 auf irgendwas Meter lang. Mehr ist da nicht.
Das ist nicht so groß.
Nee, ist nicht so groß. Gut, ja, das so zu meinem DLR-Ausflug war. Erst haben sie uns noch so ein DLR-Werbevideo gezeigt. Und man kann auch so ein Merchandise kaufen irgendwie, was weiß ich, Sticker und Magnete und so. Ganz witzig. Also sie sind okay. So ein bisschen, die
hast
sind
du
da auch.
Hast du einen Magnet mitgenommen?
Ich habe kurz überlegt, aber habe dann gedacht, ach nee, eigentlich brauchst du keinen.
Das ist so toll, so. Wenn da NASA draufstehen würde, das wäre nice, ja. aber so.
Ja.
DLR, nee, das lohnt sich auch nicht.
Ja, hat mich jetzt nicht. Ich brauchte nicht unbedingt ein Souvenir. Es gab Bonbons kostenlos. Ich habe einen Bonbon gelutscht. War auch okay.
Okay. Kostenlos ist nice.
Ein DLR-Bonbon gelutscht.
Aber war der gut?
War okay.
War ja auch nur okay. Aber NASA-Bonbon ja, gewesen, das wäre sehr nice gewesen, ja.
Aber ihr könnt ja mal gucken, falls euch das interessiert. Also da gibt's garantiert auch mal so Führung, weil es war schon darauf ausgelegt. Ja. Gut. Dann sind wir bei den Picks und damit schon fast beim Ende.
Was, na? Wir haben davor noch Lesefu. Laserfu.
Ah, Lesefu, ja gut. Ich sag nur, Winterzeit ist toll und alle, die was anderes sagen, haben es nicht begriffen. Und wenn, dann solltet ihr diesen Artikel auch nochmal lesen, warum Winterzeit einfach die bessere Zeit ist.
Also Ingo, ich muss dir sagen,
Winterzeit ist die bessere Zeit.
Winterzeit ist nur die bessere Zeit, wenn du mit keinen anderen Dingen lebst, denen das egal ist. Das große Problem ist, dass deinem Kind es einfach scheißegal ist, ob jetzt es länger schlafen kann oder nicht. Es macht's nicht.
Ja.
Und das ist der einzige valide Grund, warum Winterzeit die bessere Zeit ist. Es gibt keinen anderen.
Was? Sind nur Telegram-Nachrichten.
Okay, na dann. Dann ist in Ordnung. Jedenfalls, wenn du quasi Dinge hast.
Du willst
hast,
einfach diese Zeit nicht mehr umstellen. Du bleibst einfach bei der Winterzeit und ist gut.
Ja. Wenn man bei einer Zeit bleibt, dann hat man dieses Problem nicht. So dieser
Wechsel, ja, aber hier steht ja Winterzeit
ist sowieso schon anstrengend.
Deswegen Winterzeit
forever. Der Wechsel
forever.
Mit Kindern ist noch anstrengender.
Ja. Der Wechsel, weil, wie gesagt, Kindern ist dieses Zeitumstellungsding scheißegal. Ja,
deswegen bleiben wir bei der Winterzeit, Mann.
Wir bleiben bei einer Zeit, aber
Winterzeit. Nicht
nein.
Bei einer Winterzeit, also bei der Normalzeit.
Also ja, wir bleiben,
es gibt
wir
keine
bleiben bei
andere
einer
Wahl.
Winterzeit.
Also ich muss sagen, die erste Zeit, ja.
Welche erste Zeit?
Nach dieser Zeitumstellung, das war keine gute Zeit.
Doch.
Nee, es ist früher geworden,
ja, deswegen,
es ist nicht
deswegen
später geworden.
Wir ja, deswegen lassen wir ja die Umstellung weg.
Ja, genau. Es bleibt halt einfach immer Winterzeit.
Können wir einfach auf UTC gehen und dann ist fertig.
Können wir, das wäre ich auch, das haben wir ja schon mal diskutiert.
Zeit ist komplett relativ, ja. Das ist
können wir für mich ausmachen, weil dann verschiebt sich das Leben einfach eine Stunde. Das ist ja auch okay. Was nicht okay ist, sind die Leute, die eine Sommerzeit fordern, weil die haben es echt am Arsch. Die haben keine Ahnung.
Doch, ist in Ordnung. Wir haben gesagt, wir waren doch gerade auf der gleichen Seite und gesagt, keine Umstellung.
Moment, nee. Ingo, das kannst du eigentlich auch nicht hinterher schieben, wenn du gerade eben zugestimmt hast, dass die Zeit relativ ist. Also wenn Zeit relativ ist, dann
nein.
Ist es egal.
Ja, dann
Zeit ist relativ bis auf die Sommerzeit, die ist scheiße.
Nein. Zeit ist relativ, da muss sich aber die Gesellschaft drüber im Klaren sein, dass wir alles verschieben. Dann ist das ja auch okay. Aber die Leute, die Sommerzeit fordern, denken ja, dann stehe ich trotzdem um 5 auf oder um 7 oder gehe halt abends um 22 Uhr shoppen. Das geht dann halt nicht, weil dann ist das halt wann anders. Dann ist wann anders Ladenschluss und dann ist wann anders aufstehen. Ist ja kein Problem. Ich habe kein Problem damit, um 1 aufzustehen, wenn es da hell wird und um 18 Uhr schlafen zu gehen. Ist mir doch wurscht. Ja, das ist Zeit. Aber da muss die gesamte Gesellschaft sich dahin bewegen.
Warum ist das, was hat das jetzt wieder so? Ich hab's ehrlich gesagt.
Warum müssen alle das Gleiche machen? Also, nein, du hast schon recht. Es muss
weil alle verfickten Leute zur selben Zeit ihr Kind in die Schule bringen müssen. Deswegen.
So. Ja, da war
wenn ich, wenn ich arbeite,
keine flexiblen Arbeitszeiten.
Wenn ich arbeiten gehe, ist, ja, ich habe flexible Arbeitszeiten, das ist mir egal. Ja, mir und vielleicht wahrscheinlich vielen anderen ist es egal. Aber da ist so eine Abhängigkeit, Kind muss um die Zeit in die Schule.
Warum eigentlich? Warum kann es nicht auch flexible Arbeit sein? Ne? Was ist
das? Versuch das. Wenn du das hinkriegst, dann kannst du die Zeit haben, die du willst.
Du wirst doch in der Politik, du kannst du das nicht durchbringen. Kannst sagen, ich möchte gerne mein Kind flexibel in die Arbeit bringen. Das hat Gleitzeit. Das geht halt einfach irgendwann hin.
Ja. Aber solange das so ist, dass das Kind irgendwie 7:30 Uhr in der Schule sein muss und dann gibt es halt nur die Wahl, auf die Normalzeit / Winterzeit zu gehen, weil, nee, es ist keine Option, dass es irgendwie 5-6 Monate länger dunkel ist früh, weil Unfälle, nein, das ist keine Option, tut mir leid. Und alle Statistiken sagen, die Leute, die versuchen in der Sommerzeit die ganze Zeit zu leben, werden krank. Ja, Russland hat es probiert ein paar Jahre, ist zurückgegangen. Statistiken sagen, das was?
Das ist die Sache ist ja quasi, dass unsere Sommerzeit eine komplett andere ist, als wenn du nach Spanien gehst oder so.
Hä?
Die Sache ist ja quasi, wenn wir hier, also zum Beispiel.
Was ist dein Problem? Nein, wir
durch
haben
die Zeitverschiebung durch die unterschiedlichen Sonnenuntergangszeiten hätten die westlich gelegeneren oder die östlich gelegeneren Länder da mehr ein Problem mit, wenn wir uns auf die Sommerzeit festlegen, als wir es hätten.
Ja, richtig. Zack, was der Markus sagt. Und jetzt bist du dran.
Deutschland
ist das mit, ist die Mitte von Europa.
Ja, es ist. In Görlitz geht, es ist genau um 12 Uhr die Sonne oben in der Winterzeit. Und so ach muss das so sein.
GMT steht für Görlitz Meantime.
Ja. Görlitz Meantime. Ja. Natürlich. Wer weiß es nicht? Das erklärt alles.
Nein, wir sind mitteleuropäische Zeit, das soll bitte so bleiben.
Und Görlitz Meantime.
Görlitz Meantime. Genau. Görlitz Meantime plus null.
Ja. Genau, alle machen sich einfach auf Görlitz klar und dann ist fertig.
Ja. So machen wir das.
Okay, dann haben wir das Problem ja auch geklärt.
Wunderbar. Also Hauptsache wir bleiben bei der Winterzeit.
Wie wäre es, wenn wir jeden Tag so die Uhrzeit um eine Minute verschieben würden? Oder so, das wäre doch auch witzig eigentlich.
Nee.
Dann hast du immer die richtige Uhrzeit.
Nee.
Dann hast du immer Girls Meet Time auf 12 Grad, auf 12 Uhr oder so. Dann hast du quasi immer die richtige Zeit für Girls.
Immer die richtige.
Das wäre doch super. Ja. Wenn wir quasi die Schaltsekunde für jeden Tag einführen. Mhm. Nicht gut?
Also ihr könnt euch den Artikel da mal durchlesen. Da steht auch, wie gesagt, drin, dass alle Wissenschaftler sich einig sind.
Alle!
Es sind alle!
Es wurden alle Wissenschaftler auf der Welt gefragt. Und was denken Sie zur Görlitz Meantime? Ja, ist schon gut.
Also, wenn ihr irgendwelchen Quatsch macht, hört auf die Wissenschaftler, egal ob das jetzt wegen der Zeit ist oder wegen dem Klima. Wissenschaftler haben recht.
Dr. Science
haben
hat
rausgefunden,
gesagt,
das ist so. Sommerzeit macht krank.
Ja, also der Artikel fängt an, ganzjährige Sommerzeit wäre ein Klauxit. Und naja gut, wenn die sich einen tollen Namen überlegt haben, ist natürlich super.
Ja. Wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir alle UTC machen, solange wir dann halt das Leben verschieben. Aber wäre okay. Gehen die Kinder halt wann anders morgens zur Schule. Und wann anders gibt es die 20 Uhr Nachrichten, die sind dann halt nicht mehr um 20 Uhr, sondern... Um 19 Uhr.
Die werden doch sowieso gestreamt, wenn die Leute sie sehen wollen.
Mittlerweile ja. Aber es gibt Leute, die wollen die um 20 Uhr gucken, die gucken die dann halt immer um 19 Uhr. Ist doch mal egal. So, gut. Weiter. XML. Sowieso das Allerbeste auf diesem Planeten.
Yep. Egal also welche Zeit. Ich habe hier einen wunderbaren Artikel gefunden.
Ja.
Und zwar sagt der, XML is always, almost always misused. Was? Leute benutzen XML falsch? Also XML ist als wichtiger Punkt von diesem Artikel ist eine Markup-Language. Es ist kein Data-Format. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man, dass man eigentlich XML für nichts benutzen kann. Der Artikel zeigt hier so ein paar Punkte, wie XML falsch benutzt wird und wie Leute das trotzdem die ganze Zeit benutzen. Und dann zeigt es da drunter, wie XML benutzt werden sollte. Und merkt man schon, das ist eigentlich ganz schön kacke. Und beschreibt hier so ein bisschen Text, was genau das Problem an XML ist und ja, dass XML ganz kacke ist. Aber das wissen ja eigentlich alle schon, aber hier hat man dann nochmal Fuel, wenn man so eine XML-Debatte denn anführen muss oder dagegen halten muss. Mhm. Sehr schön.
Okay. Da gibt's Tools.
Klar, gibt's Tools für, aber gibt's ja auch quasi Text oder Wörter gegen, dass es nicht erst zu diesen Tools kommen muss. Ist ja auch wichtig. Stell dir vor, du brauchst Tools nur, weil du einmal eine falsche Entscheidung gemacht hast.
Ja.
Oder andere Leute in der Vergangenheit, zum Beispiel dein Vergangenheits-Ich eine falsche Entscheidung gemacht
hat. Ich habe noch keine Projekte an XML scheitern sehen. Mag sein, dass XML manchmal mehr Nerven gekostet hat als notwendig, aber eigentlich, sind wir ehrlich, Probleme kommen woanders her.
Zum Beispiel
Menschen.
Budget ist alles.
Menschen.
Ja. Menschen
machen Probleme.
Oder hier Zeitumstellung, da kommen Probleme her, da kommen die Probleme.
Leute, die sagen, wir machen da eine XML-Schnittstelle, sich aber nicht darauf einlassen wollen, eine Schnittstelle zu spezifizieren und zu sagen, jawohl, so ist das.
Du kannst ja einfach mal irgendwas hinschicken und dann schauen. Ja. Kannst mal gucken, was er antwortet. Das ist doch schon nice. Ja, das ist doch super.
Gut, kommen wir zu den Picks.
Wunderbar. Picks. Ah, warte, pack mal mein Zeug ein bisschen zusammen und mach das dann beim nächsten Mal. Ja,
oder mach weniger.
Ja, genau, ich bin schon dabei.
Sehr schön.
Gut, währenddessen erzähle ich euch was von Computerspielen im Webbrowser.
Oh, wow,
Computerspiele. Zeit lang mal die schöne Sportart, dass alles mögliche in JavaScript implementiert wurde, um zu zeigen, wie geil JavaScript-Performance mittlerweile im Browser ist. Die nächste Stufe heißt, wir bauen Dinge in WebAssembly. Und da haben Leute es jetzt geschafft, die Diablo-Engine auf WebAssembly zu portieren, sodass man Diablo komplett im Webbrowser starten kann und dann Diablo zocken.
Diablo, der erste Teil oder was?
Ja, der erste, also Diablo 1, genau. Und man kann sogar, wenn man das Spiel noch irgendwo rumfliegen hat, kann man die MPQ-Datei, wo die ganzen Media-Zeugs drin ist, kann man da reinladen und dann wirklich das ganze Spiel im Browser spielen.
Mhm. Apropos ganze Spiele im Browser spielen. Archive.org hat irgendwie, keine Ahnung, wie viele Spiele nach JavaScript wieder runter emuliert. Ich glaube, einfach nur emuliert.
Ja.
Zum Beispiel auch The Secret of Monkey Island.
Mhm, sehr schön.
Kannst du jetzt hier wunderbar im Browser spielen. Und ich meine, wie cool ist das denn bitte?
Guybrush Threepwood.
Von 1990, genau. Mhm. Von wann ist Diablo? Welches Jahr? Weißt du das zufällig?
Muss irgendwie so
99. 2000 schon? Nee.
2000, genau.
98.
99, glaube ich. Also 98, 99 eher.
Hm. Okay. Also Monkey Island, Secret of Monkey Island ist von 1990.
Schon lange. Ich hätte sogar noch in die 80er gepackt. Genau. Aber ja.
Nee. Hier, man kann auch spielen Prince of Persia, Wolfenstein 3D, Oregon Trail, SimCity, Aladdin und keine Ahnung wie viel, Donkey Kong, keine Ahnung wie viele andere Sachen. Siedler 2 sogar, die goldene Gold-Edition. Oh. Ich meine, wie geil ist das denn? Und Golden Axe.
Schön. Sollte ich auch mal wieder tun, alles.
Solltest du alle mal wieder anspielen.
Mal, wenn Zeit
Siedler ist. Siedler 2 ist 1997, aber kannst du hier emuliert in deinem Browser spielen.
Siedler 2 war cool.
Das war jetzt wunderschön, ja. Sehr, sehr nice. Das war auch cool. Bei Siedler 2 konntest du einen Multiplayer-Modus spielen mit zwei Mäusen an einem Computer.
Echt?
Das war krass.
Kann ich mich nicht mehr
dran erinnern. Nee, das hat quasi das Spiel die Maus selber verwaltet noch, ja. Mhm. Und deswegen konntest du auch zwei Mäuse einstecken, weil wäre es über Windows gegangen, dann wäre es natürlich nicht gegangen. Mhm. Deswegen, DOS-Spiele, krasse Sache. Machen alle Sachen selber.
Krass. Ja. Okay.
Ach, schön.
Dann Carbird. Carbird?
Was? Carbird. Wer hat Carbird?
Ja, Carbird wurde uns zugeschickt. Der Pick aus gegebenem Anlass ist das ein GTK-basierender Twitter-Client für den Linux-Desktop.
GTK.
Der hochgelobt ist und ich konnte ihn selber nicht in Augenschein nehmen. Aber scheint nach Aussagen eines Hörers, dem guten Herrn Schmidtlauch, das Beste zu sein, was das Internet hergibt.
Das Beste, wo gibt's auf die ganze Welt.
Mhm. Ja, genau.
Na gut, es gibt's auch für Open Source Tumbleweed.
Muss gut sein.
Und für Disco Dingo. Disco.de
Ingo. Echt, das ist noch nicht mal ein richtiges Tier, ja. Einfach nur Wörter aneinander gehangen. Jodling Yeti.
Ja.
Jodling Yeti 20, was haben wir gesagt, 32 oder so?
Ja, oh, wie lange hin.
10 Jahre, das ist nicht mehr so lang.
Ja.
Wir sind gut dabei.
Immerhin.
Okay. Jetzt, wir haben es nur einmal verpasst, beim nächsten Mal treffen wir es, beim nächsten Mal sind wir dabei. Es gibt nämlich nicht mehr so viele Tiere mit Y.
Ja.
Jodling Yeti. Wollte genau. Ich nur mal gesagt haben.
Für die nächste. Ja, ich habe so ein, es ist mir auf Twitter irgendwo vorbeigeflogen, habt ihr vielleicht auch gesehen, so eine Boston Dynamics Parodie, wo so ein...
Von Boston Dynamics.
war ein bisschen lustig, könnt ihr euch mal angucken. Ja, ja, nee, mehr sage ich dazu nicht. Guckt euch an.
Roboter.
Ja, Roboter, die zu Sachen gezwungen werden. Ja. So wird unsere Zukunft aussehen. Okay, weiter.
Schön.
Hackaday, komm.
Hackaday. Eine Hackaday, wunderbare Artikel zu Linux-Fu. Linux-Fu sind ja immer wunderbare Sachen. In dem Fall geht es darum, Python GUIs for Command-Line-Program. Und zwar fast automagisch. Und das Einzige, was du brauchst, ist quasi einmal dein argparse, also dieses Standard Python-Argument-Parser. Und dann kannst du da mit einem, mit einem Decorator kannst du deine Main-Methode versehen und dann, bam, ist auf einmal bunt. Und das fand ich schon ganz cool. Das Ganze nennt sich GUI. Also für GUI, nur GUI. Ja, genau.
Ja, gut.
Genau, und dann hast du quasi deine Parameter, hast du quasi zum Ausfüllen und kannst da deine, basierend auf argparse kannst du da quasi bekommst du eine GUI magische Weise hingestellt. Und das, also ich fand's auf jeden Fall ganz witzig. Besonders für Leute, die halt nicht so gerne mit der Kommandozeile unterwegs sind oder für Endnutzer, die aber trotzdem die gleichen Parameter brauchen, wie wenn du es halt dem CLI geben würdest.
Okay.
Ich fand's ganz witzig. Noch nicht ausprobiert, aber es sah cool genug aus. So, das war das eine. Dann haben wir hier das fand ich auch ganz cool. Oh, noch mehr Hackaday. Ja, Hackaday ist immer gut. Und zwar fixing broken plastic parts without a 3D printer. Das geht hier um eine Technik, die eigentlich relativ easy ist. Um Plastikteile zu reparieren, die irgendwie abgebrochen sind und wenn man keinen 3D-Drucker hat und irgendwie mit diesen ganzen Dingen so ein bisschen auf Kriegsfuß steht, ist das eine einfache Möglichkeit. Und es geht quasi darum, du nimmst Sekundenkleber und Backpulver und kombinierst die zwei Sachen und dippst das quasi dein Plastikteil da rein und dann formst du damit das, was du brauchst und gibst ein Video dazu, ist sehr cool und einfach genug, dass ich mir das vorstellen kann, damit Sachen zu reparieren.
Okay.
Nee, ist echt eine nice Sache, besonders, wie gesagt, wenn man halt nicht das so 100% perfekt haben will, aber man möchte trotzdem, dass es wieder funktioniert.
Okay, muss ich mir auch angucken.
Ja, sind irgendwie 10 Minuten oder so und man kann auch durchspulen. Er macht so ein paar Beispiele, woran, um das auszuprobieren. Ist auf jeden Fall cool.
Gut. Dann noch ein Mozilla-Add-on.
Ah ja, pass auf.
Decentralize.
Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein wunderbares Add-on.
Was macht das?
Es ist quasi, es gibt ja diese wunderbaren CDNs, was dir immer die aktuelle jQuery-Version oder was gibt, wenn dein Browser mal wieder danach fragt. Zum Beispiel, welche CDNs gibt's da von Cloudflare oder so. Und mit Decentralize hast du die Möglichkeit, dass dein Browser quasi diese ganzen wilden Dependencies von den CDNs cached und wirklich nur einmal danach fragt und nicht bei jedem Aufruf. Ja. Mhm. Und so hast du quasi die Möglichkeit, den zentralen Augen des Internets auszuweichen mit deinem Browser und dein Internet ein bisschen schnell zu machen. Mhm. Okay. Was eine ganz gute Sache ist. Weil natürlich cached dein Webbrowser ab und zu mal irgendwelche Sachen, aber halt nicht so richtig nice. Nicht weil es gibt ja
Library.
Ja, genau. Und gibt ja nur zwei Probleme in der IT. Einmal Cache Invalidation und zweite Naming Things. Ja. Und das ist halt das erste Problem. Und Decentralized versucht quasi,
kann man da,
den ersten Teil dann ein bisschen zu...
Kann man da einstellen, wann er das dann vergisst? Oder?
Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, okay. Da gibt es gar nicht so viel zum Einstellen. Ist auch von... wer macht das? Na, von irgendeinem Typen auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht. Also es braucht keine Konfiguration, sondern das funktioniert einfach so. Ich kann hier bestimmt reindrücken. Bla, 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 bla. Ich habe das mal verlinkt, wenn Leute da tiefer reinschauen wollen. Es gibt auch den Source Code, also das funktioniert auch und das funktioniert zusammen mit uBlock Origin zum Beispiel. Also die beiden Sachen kombinieren da relativ gut.
Okay, sehr schön.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Runde endlich mal wieder mit mehr Security.
Ach so, genau.
Viel Rumgeheule.
Die Ressourcen sind tatsächlich drin gebundelt. Also diese ganzen Angular, Backbone, Dojo, Ember.js und so diese ganzen Sachen.
Ach so, die kommen gleich mit.
Kommen alle mit dem mit dem Paket, dass du es nicht noch einmal cachen musst.
Okay.
Hier kannst du quasi sehen, ja, es gibt nur bisschen was zum Einstellen. Also es muss nichts gecached werden, sondern der bringt es tatsächlich mit.
Schön.
Schick.
Gut, dann spielt alle eure Updates ein. Mhm. Lasst die Finger von Windows 10. Bleibt in der Winterzeit für immer und habt Spaß im Gerät.
Mhm.
Ist der Markus denn schon wieder abhanden gekommen?
Ich weiß es nicht. Markus,
nee, ich war zu langsam. Ich holte gerade Luft für das im Gerät und dann flüstert du bist schon am Gerät.
Sollen wir es nochmal üben? Ich habe gedacht, jetzt ist er vielleicht ganz weg.
Ja, zum Glück nicht.
Ich spiele Monkey Island. Und
Diablo.
Genau. Und Diablo. Und Siedler 2 mit zwei Mäusen.
Ja. Ja, ja. Und
dann sind wir auch nicht allein vom Rechner.
Passt auf eure Passwörter auf und schaltet STM ab und alles, was wir gesagt haben. Ich wünsche euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Der Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.